Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Donnerstag, 13. März 2025. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Alle Tage hört man sich wieder. Dritte Folge diese Woche, denn es ist Free Agency Woche. Wenn ihr die Shorts zu den ersten beiden Tagen verpasst habt, hört sie gerne nach. Wir werden die News daraus jetzt nur noch am Rande aufgreifen oder wenn sie zu unseren Gewinnern und Verlierern gehören, denn das ist unser Thema heute. Auch das gibt es alle Jahre wieder. Wir ziehen mal so ein erstes kleines Zwischenfazit, würde ich es nennen.
Ja, es könnte so ein schön komplettes Zwischenfazit sein, wenn Aaron Rodgers sich nicht so viel Zeit lassen würde. Aber ich meine,
ich habe dir aber gestern gesagt. Ich habe dir gesagt, der hat jetzt eine luxuriöse Position und die wird er bekanntermaßen auch zu nutzen wissen. Vor allem mag er es ja auch ganz gerne, wenn er das Hauptthema ist. Richtig. Lass erstmal die anderen alle unterschreiben. Ich warte und dann mache ich ein Ding draus.
Hast du den Tweet gesehen von, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Rappaport hat es dann auch nochmal irgendwie aufgegriffen, wo er da dieses Foto von ihm, wo er da
also
am Strand
nein,
steht.
Weil ich habe keine Tweets gesehen generell, aber was für ein Foto?
Also es ist ein Foto von ihm, wo er an irgendeinem Strand steht, ich weiß gar nicht genau, wo er gerade ist, in ein Handtuch gewickelt und, ja, ich würde sagen, philosophisch in die Ferne schaut. Und Rappaport hat das irgendwie retweetet, so, ja, hier, reflective, taking his time. Alter, entscheid dich halt.
Ist doch, also, ist doch vernünftig, don't rush it. Ist ein alter Mann. Ich würde jetzt gerne, ich muss jetzt das Bild nochmal sehen, während ich möchte mitreden können, ob es wirklich so künstlerisch.
Es ist ein bisschen pixelig, das Bild, aber es ist genau so, wie du dir Aaron Rodgers vorstellen würdest, wie er sich jetzt gerade so.
Also das sieht ja auch nach einem Paparazzi-Bild ehrlicherweise aus.
Ja, ist es auch, garantiert.
Ja, da steht halt einfach ein Mann, was heißt auch in ein Handtuch gewickelt. Weißt du, was ich mir vorgestellt habe, dass er in so ein Blumenhandtuch irgendwie so filigran eingewickelt hat, so wie Leute halt vielleicht in die Sauna gehen oder zu einem Yoga-Retreat, keine Ahnung. Der hat einfach ein schwarzes Handtuch umgewickelt, weil ihm kalt ist.
Klar.
Also, Gewinner und Verlierer der Free Agency heute. Wir haben jeder drei Gewinner und drei Verlierer mitgebracht. Wir starten aber wie gewohnt mit einer
Quick Question.
Und die kommt mal wieder von Rashan Gary for MVP. Welches Signing wird den größten Impact auf das neue Team haben? Ich lasse dir gerne den Vortritt, weil ich hab einen Wild Guess dabei.
Oh,
man könnte es auch als Hot Take bezeichnen.
Es ist auch nicht so eindeutig, weil letztes Jahr hätten wir an der Stelle fälschlicherweise dann im Rückblick, aber wir hätten hier alle Kirk Cousins gesagt. Weil es aber halt dieses Jahr nicht diesen riesigen Quarterback-Move gab. Also ich habe jetzt mal den Geno-Trade und Trades generell mal ausgeschlossen, weil es ging ja um Free-Agent-Signing. Diese Gruppe hatte halt nicht diese Star-Dichte generell, weder Quarterback noch sonst. Und deswegen finde ich es ja fair, auch ein bisschen tiefer zu gucken. Und ich bin am Ende gelandet bei Davante Adams zu den Rams.
Habe ich auch drüber nachgedacht. Finde ich gut.
Weil ich finde, also ich finde die Rams, wir kommen nachher noch zu den Rams, deswegen sage ich jetzt nicht zu viel. Aber das ist halt tatsächlich ein Move, der sie, glaube ich, zu einem Team macht, das näher dran ist, einen tieferen Playoff-Run hinzulegen. Und zum einen, diese Moves sind selten in der Free Agency. Und zum anderen ist es dann, wenn vielleicht nicht ein einzelner Move, sondern wir haben bei den Vikings viel drüber geredet, wie viel die gemacht haben, wie sie ihre Interior Offensive Line und Defensive Line verstärkt haben. Wenn wir jetzt auf einen Move gucken, dann war das der mir am ehesten hängen geblieben ist für diese Frage.
Ich habe einen genommen, also Davante Adams, wie gesagt, da habe ich auch drüber nachgedacht, finde ich auch. Also ich habe vor allem erstmal geguckt, was sind so die wichtigsten Signings auf Impact-Positionen, so rein grundsätzlich. Da ist die Wahrscheinlichkeit halt natürlich höher, dass sie auch Impact haben. Ich bin bei einem Spieler dann hängen geblieben, den man auch als Gewinner dieser Free Agency bezeichnen könnte, so ein bisschen under the radar. Und es ist ein Wild Guess, weil der Mann hat in seiner NFL-Karriere 11 Spiele gestartet und hat trotzdem einen Top-15-Vertrag auf seiner Position bekommen. Also, er wird Starter sein nächstes Jahr. Und er kann den größten Impact haben, weil er muss quasi nur solide spielen, um schon ein Upgrade zu sein. Und wenn er gut spielen sollte, dann wird das, glaube ich, einen riesen Impact haben.
Ist es Jalen Moore?
Vollkommen richtig.
Ah, sehr gut, ja.
Jalen Moore, der neue Left Tackle der Kansas City Chiefs. Wie wir wissen, die Problemstelle der Chiefs vergangenes Jahr. Jalen Moore kommt von den 49ers, hat da, wie gesagt, 11 Spiele gestartet. In, ich glaube, 4 Jahren war ein 5-Runden-Pick. Also kaum bewährt, aber wenn der funktioniert, dann kann er halt viele Probleme lösen auf einer wichtigen Position.
Ja, ich hatte es ja, ich weiß gar nicht, ich glaube in unserem ersten News-Update gesagt, dass ich nicht so ganz schlau werde bisher aus den Moves der Chiefs, auch generell nicht so ganz die Vision für die Offense bisher sehe. Also du tradest deinen, wenn nicht besten, dann zweitbesten Offensive Lineman weg aus Vertragsgeld, Altersgründen, wie auch immer. Wirst einen guten Guard, wirst du Elite Guard Money geben. Und dann holen sie sich einen Backup Left Tackle als ihren mutmaßlich neuen Starting Tackle.
Ja. Ich bin nicht über die Chiefs. Also.
Ja, ich weiß schon, ja.
Aber wenn der funktioniert.
Genau, ja.
Könnte es sein, dass wir in einem Jahr darüber sprechen, dass das ein krasses Impact-Signing war.
Vor allem, wenn der funktioniert, ist es ja ein Schnäppchen.
Ja, absolut.
Also, guckt euch den Titans-Deal an und so, also die anderen Offensive-Line-Deals generell für mittelmäßige, solide Offensive-Linemen. Wenn Moore ein solider Left-Tackle für die Chiefs ist nächstes Jahr, dann ist es ein absolutes Schnäppchen.
Vielleicht draften sie aber auch noch jemanden und das Ganze hat sich schon in
könnte auch sein.
Anderthalb Monaten wieder erledigt. Aber das war unsere Quick Question. Kommen wir zu den News.
News aus der NFL.
Ein bisschen, was haben wir noch aufzuarbeiten, was in der Zeit von gestern auf heute zustande gekommen ist. Zum Beispiel haben die Broncos weiter geshoppt, haben sich einen neuen Tight End geholt, und zwar Evan Ingram.
Genau, Evan Ingram, 2 Jahre, 23 Millionen Dollar, 16,5 garantiert. Die Jaguars hatten ihn ja entlassen. Tight End war vielleicht die größte übrige Baustelle. Ich hatte ja in den Team-Needs gesagt, dass es für mich sogar insgesamt, also vor Start der Free Agency, die größte Baustelle bei den Broncos war. Und Denver hat jetzt, finde ich, ganz gute Arbeit geleistet, um diese, zumindest die größten Roster-Fragezeichen zu adressieren. Sie haben DJ Jones gehalten, ihren Nose-Tackle. Hufanga und Greenlaw, haben wir schon drüber gesprochen. Die beiden anderen größten Need-Themen in der Defense. Und jetzt eben Tight End adressiert. Mit Ingram, der, wir wissen, was er ist, das ist ein Receiving-Tight End, aber der hatte vor 2 Jahren fast 1.000 Yards. Bei 140 Targets in Jacksonville. Ich glaube, der Fit ist hier auch gegeben mit Sean Payton. Der eine Kritikpunkt vielleicht an dieser Broncos Free Agency ist so ein bisschen Verletzungsrisiken. Also Hufanga war jetzt die letzten 2 Jahre viel verletzt. Greenlaw, natürlich der Achillessehnenriss und dann noch ein paar andere Geschichten letztes Jahr gehabt. Ingram hat letztes Jahr nur 9 Spiele gemacht mit Oberschenkelverletzung und Schulterverletzung. Das macht so diese Free Agency ein bisschen Boom or Bust mäßig. Aber wenn die fit bleiben, könnte das eine richtig, richtig gute Free Agency für Denver werden und für den Moment viele Möglichkeiten im Draft. Also die Broncos sind eines dieser Teams, wo man jetzt echt in der ersten Runde in ganz, ganz viele Richtungen gehen kann, weil diese klare Baustelle für den Moment, die haben sie eigentlich nicht.
Dann haben wir darüber gesprochen, dass das Rams Wide Receiver Core ja sehr, sehr gut aussieht, solange Cooper Kupp noch nicht getradet wurde. Er wurde nicht getradet, sondern entlassen von den Rams.
Ja, ich meine, sie haben ja wirklich also bis zuletzt geschaut, ob sie ihn getradet bekommen. Und dann kam jetzt zum Start des neuen Liga-Jahres kam der Release. Der hätte ansonsten halt nochmal 29 Millionen Dollar Cap-Hit gehabt. Wir wussten, dass das nicht passieren wird. Und wir wussten, dass die Rams sich von ihm trennen wollen. Und spätestens nach dem Davante Adams-Deal war das, denke ich, klar, dass es kommt. Ich bin auf den Markt gespannt, wie die NFL ihn sieht. Eben gerade in einem, haben wir viel drüber geredet, in einer schwachen Receiver-Gruppe. Wo letztlich dann ja auch die großen Kandidaten bei ihren Teams geblieben sind. T. Higgins, Chris Godwin sind bei ihren Teams geblieben. Adams ist der eine große Name, der tatsächlich gewechselt hat unter den Receivern. Ich glaube, der wird einen guten Markt haben, auch wenn wir sagen, Kupp ist wahrscheinlich eher eine 3 an dem Punkt seiner Karriere. Der wird 32 im Sommer, ist ein Receiver, der eine sehr, sehr physische Spielweise hat, eine sehr physische Rolle auch immer hatte bei den Rams, dementsprechend auch viele Hits kassiert hat im Laufe seiner Karriere. Aber ich sehe schon klare Fits für ihn. Also ich finde, Chicago wäre super passend als Nummer 3 für Ben Johnson, Receiver, der blocken kann auch. Jacksonville würde passen. Die Patriots brauchen dringend Receiver, die Starting-Kaliber haben, die Starting-Qualität haben. Und wir wissen ja bei den Patriots, also wissen in Anführungszeichen, aber wir sind uns relativ sicher, dass die bei Chris Godwin bereit waren, sehr viel Geld zu bezahlen. Insofern könnte das durchaus auch Sinn ergeben, dann alternativ Cooper Kupp zu holen.
Die Steelers haben was für ihre Defense getan. Und zwar genau genommen für ihre Secondary. Cornerback Darius Slay ist jetzt in Pittsburgh.
Genau, Eagles hatten ihn ja entlassen. Slay bekommt einen Einjahresvertrag über $10 Millionen, vollständig garantiert. Er Nummer 2 Corner war ein klarer Need in Pittsburgh. Sie suchen halt jetzt wieder die Veteran-Übergangslösung. Slay ist 34, auf einer Position, auf der Spieler selten Mitte 30 noch auf einem hohen Level spielen, vorsichtig gesagt. Ich denke, es ist eine Baseline gegenüber von Joey Porter als Nummer 2. Ich denke aber auch, dass je nachdem, wie so das Board fällt in der ersten Runde, ich mir immer noch vorstellen kann, dass Pittsburgh in Runde 1 trotzdem einen Corner draftet.
Die Chargers haben sich einen alten Bekannten zurückgeholt, und zwar Wide Receiver Mike Williams.
Ja, ich musste an dich denken und an deinen Spruch, haben ist besser als brauchen.
Ja.
Weil, ich meine, sie brauchen einen Ex-Receiver und Mike Williams für ein Jahr maximal 6 Millionen ist besser als nichts zu machen, bevor es in den Draft geht. Aber ich weiß halt nicht, ob Mike Williams doch eine Antwort ist. Also der hatte letztes Jahr 335 Receiving Yards. Die Jets wollten ihn loswerden. In Pittsburgh hat er kein Spiel mit 40 Yards. Ich meine, der ist erst 30.
Ja.
Aber es könnte durchaus sein, dass der einfach durch ist und nicht mehr als eine Nummer 4 für eine Offense sein sollte.
Ja, kann ich verstehen. Gleichzeitig sage ich, okay, bei den Jets glaube ich auch einen schweren Stand, wenn du nicht der handverlesene Wide Receiver von Aaron Rodgers bist, dann mit dem Spielerprofil jetzt auch nicht unbedingt sehr passend zu Aaron Rodgers. Bei den Steelers hätte ich mir mehr erwartet, das stimmt schon. Das Ding ist halt, bevor der sich verletzt hat, vorletzte Saison, war halt noch richtig, richtig stark bei den Chargers.
Mhm. Ja.
Aber ja, Skepsis.
Es ist ein Low-Risk-Deal.
Ja.
Und wenn du jetzt, ja, der Draft, mal gucken, wie sie den Draft angehen. Vielleicht gibt es ihnen halt den Spielraum, Receiver eher nochmal auf Tag 2 zu schieben. Sie brauchen trotzdem noch Impact-Pass-Catcher. So würde ich es auf jeden Fall sagen.
Die 49ers haben was auf Quarterback gemacht. Einen neuen Backup-Quarterback für Brock Purdy und auch hier einen namhaften Kandidaten, nämlich Mac Jones.
Ja, Backup-Quarterback-Upgrade, würde ich sagen, verglichen mit Josh Dobbs. Vertrag sind 2 Jahre, $7 Millionen. Es gibt hier natürlich die Draft-Story von damals, als der 2021er Draft kam und es viele, viele Gerüchte gab, dass die Niners Mac Jones draften wollen. Und es dann sehr viele Diskussionen gab, ob man einen Quarterback mit Jones Skillset, so und eher hoher Floor, niedriges Ceiling, ob man diesen Uptrade für ihn machen würde und so weiter. Am Ende haben sie Trey Lance genommen. Ich glaube, da wäre Mac Jones die bessere Wahl gewesen und dafür hätten sie auch keinen Uptrade gebraucht. Ich denke immer noch, dass Mac Jones in dieser Offense gut funktioniert. Und dann hast du jetzt eine Scheme-Fit-Absicherung hinter Purdy.
Die Detroit Lions haben in ihrer Defense einen ihrer wichtigsten Spieler oder wichtigeren, sagen wir so, Spieler gehalten mit Le'Veon Wosiriki.
Ja, ist ein Prove-It-Deal am Ende geworden für ihn. Der war so nach der ersten Welle einer der spannenderen Defensive Tackles noch auf dem Markt.
Mhm.
Ein Jahr 5,5 Millionen ist deutlich unter dem, was ich für Wosiriki erwartet hatte. Ich schätze, das ist ein Fall von einem Spieler, der gemerkt hat, dass sein Markt nicht das ist, was er sich erhofft hat. Und dann lieber im vertrauten Umfeld in Detroit ein Jahr verlängert mit der Chance, dann nächstes Jahr woanders abzukassieren. Der hatte ja keine einfache Karriere bisher, Rückenprobleme, Verletzungen gehabt. Der 22 hat er, glaube ich, gar nicht gespielt, 23 nur ganz wenig. Letztes Jahr war seine erste Saison mit über 400 Snaps. Insofern ein Prove-It-Deal wahrscheinlich auch einfach sinnvoll. Und wenn er jetzt dann an die Saison anknüpfen kann und darauf aufbauen kann, dann wird er nächstes Jahr auch einen besseren Markt haben.
Wir bleiben in der Defensive Line. DeMarcus Lawrence wechselt von den Dallas Cowboys und geht zu den Seattle Seahawks, die endlich mal aktiv wurden, denn das war nicht ihr einziger Deal.
Ja, sie wurden aktiv, aber so richtig verstehe ich es halt auch irgendwie wieder nicht. Ich meine, Seahawks haben einen Power-Rusher gebraucht, einen Power-Edge so als Ergänzung für diese Front. Da ist Lawrence ein guter Fit, der wird ihre Run-Defense stabilisieren, der gibt ihnen mehr Physis auf der Edge-Position, wo sie ja viel Speed haben. Vertrag sind aber halt 3 Jahre, 42 Millionen, 18 garantiert. Also das ist jetzt zum Beispiel deutlich mehr, auch wenn wir sagen, mal gucken, wie das genau sich verteilt. Wahrscheinlich realistischer eher 2-Jahres-Deal. Aber das ist trotzdem mehr als ein Hassan Reddick oder ein Joey Bosa oder diese Veteran-Edge-Rusher da bekommen haben. Er hatte halt die Fußverletzung, die ihn fast die ganze Saison, vergangene Saison gekostet hat. Wenn er davon wieder zurückkommt, ist er, glaube ich, immer noch ein Impact-Spieler. Es ist halt wieder so ein Move, der unterstreicht, dass die Seahawks sich selbst nicht im Rebuild sehen, sondern eher auch in einem kurzfristig kompetitiven Fenster. Und da ist dann halt wieder die Frage, wie das zum Rest ihrer Offseason passt.
Der teuerste Running Back dieser Free Agency ist nicht Najee Harris, der bei den Chargers ja als klarer Starter wahrscheinlich eingeplant ist, sondern Rico Dowdle, der zu den Panthers gegangen ist, wo ich mir nicht mal sicher bin, wie klar seine Starting-Rolle sein wird.
Der teuerste?
Ja.
Ist Rico Dowdle? Nein, Rico Dowdle hat doch 6,2 Millionen, glaube ich, maximal, oder? Das ist weniger als Najee hat.
Also Najee Harris steht hier bei mir drin mit 5,2.
Ich glaube, ja gut, ich glaube, dann ist bei Dowdle das Maximum eingetragen, die 6,5, die er erreichen kann. Mhm. Der Deal, den ich für Dowdle gesehen habe, sind ein Jahr 3 Millionen.
Ja, okay.
Mit 6,5 als Maximum und ich glaube, Najee ist ein Jahr 5,25 mit maximal 9. Ich glaube, dass es so richtig ist.
Okay.
Gut, in jedem Fall.
Also Najee, ich habe mich hier auf Spottrack verlassen. Da weise ich jetzt sämtliche Schuld von mir. Ich habe mich hier auf Spottrack verlassen. Da steht Rico Dowdle mit 6,25 Millionen drin, wo ich natürlich direkt drüber gestolpert bin.
Also ich habe es jetzt mal aufgemacht. Najee Harris ist ein Jahr 5,25 garantiert und weitere 4 Millionen in Incentives.
Ja.
Dowdle ist ein Jahr 3 Millionen und ich glaube dann halt nochmal 3,5 in Incentives dazu. Also das sind ähnliche Verträge, sind nicht weit auseinander.
Ja, okay, aber die garantierte Summe unterscheidet sich ein bisschen. Er könnte der teuerste, okay, neue Anmoderation. Der teuerste Running Back dieser Free Agency muss nicht Najee Harris sein, es könnte Rico Dowdle werden.
Korrekt. Panthers hatten ja davor Miles Sanders entlassen. Chuba Hubbard ist natürlich die klare Eins, den haben sie auch schon bezahlt. Ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass wir Jonathan Brooks eher nicht sehen werden nächstes Jahr, nachdem der sich nochmal das Kreuzband gerissen hat.
Ja.
Und, also ganz ehrlich, Dowdle als Nummer 2 hinter Chuba Hubbard, das
total
ist sehr
gut.
In Ordnung. Das ist so ein sehr, sehr gutes Backfield.
Dann kommen wir nochmal zu den Arizona Cardinals und zu Dalvin Tomlinson, der jetzt bei den Cardinals aktiv sein wird.
Genau, die Browns hatten den entlassen. Browns ja auch immer noch Cap-mäßig, müssen ein bisschen auf ihren Salary Cap gucken. War einer der letzten größeren Deals dann noch gestern. 2 Jahre, 29 Millionen Dollar, 16 garantiert. So mit Blick auf die Defensive Tackle Deals dieser Offseason ist das, glaube ich, reiht sich da ziemlich genau ein. Tershawn Wharton hat 45 Millionen über 3 Jahre bekommen. Wir hatten Kinlow natürlich mit diesem wilden 45 über 3 Vertrag. Grady Jarrett, haben wir gestern drüber gesprochen, hat viel Geld von den Bears bekommen. Und Tomlinson ist immer noch ein produktiver Spieler. Guter Runstopper, ein solider Pass-Rusher, ein klares Nose-Tackle-Upgrade für Arizona. Und die Cardinals letztlich haben die Moves gemacht, nicht unbedingt mit den Spielern, aber strategisch die Moves, die wir erwartet haben, eben ihre beiden großen Deals jetzt, Josh Sweat, Dalvin Tomlinson, dringend benötigte Upgrades für die Defensive Front. Und ich denke trotzdem, dass Defensive Line immer noch eine Prio im Draft sein wird bei den Cardinals.
Free Agency.
So schnell kommen wir zu den Gewinnern und Verlierern. Unseren Gewinnern und Verlierern. Wir haben jeder 3 mitgebracht, sowohl Gewinner als auch Verlierer. Wie möchtest du starten? Wollen wir abwechselnd Gewinner und Verlierer machen? Wollen wir Gewinner durchmachen, dann Verlierer? Du hast hier die freie Wahl, Adrian.
Ich glaube, ich würde Gewinner zuerst machen.
Alle?
Abwechselnd. Ja, und dann die Verlierer. Und dann können wir ein bisschen positiver am Ende sein, noch ein paar Takes mit ein bisschen weniger Kontext.
Dann starte ich mal rein mit meinem ersten Gewinner. Und das wird niemanden überraschen. Das habe ich quasi schon angekündigt. Und ich habe es auch schon mehrfach gesagt in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Ja, vielleicht sogar Jahren. Mein Eindruck aktuell ist, um in der NFL erfolgreich zu sein, vor allem, wenn man kein Elite-Quarterback hat. Du brauchst eine starke Offensive-Line und bestenfalls auch noch eine starke Defensive-Line. Ich habe schon damals, ich glaube nach der Saison, O-Line ist ja immer so ein bisschen schwer zu greifen, statistisch. Deswegen habe ich immer auf das Pro-Football-Focus O-Line-Ranking, Power-Ranking verwiesen. wenn wir da auf die Top 10 gucken, 9 davon waren Playoff-Teams. Mhm. Gleichzeitig von den Top-Teams, von diesen Playoff-Teams, wirklich wenige eigentlich dabei, die keine Top-D-Line hatten. Die Eagles am Ende, der Gewinner der ganzen Show, sind ja die Definition von dem, was ich gerade gesagt habe. Gute O-Line, gute D-Line. Gut, die waren auf jeder Position mehr oder weniger gut besetzt. Das ist ein anderes Thema, aber gerade an der Line sehr, sehr stark besetzt. Und die Chicago Bears haben genau in diese Kerbe geschlagen und haben sich genau da verbessern wollen. Fast jede einzelne Verpflichtung dieser Offseason der Chicago Bears hatte irgendwie mit der Line zu tun. Wir haben halt nicht nur die Free Agency Signings, sondern wir hatten allen voran natürlich auch die Trades für Joe Tooney, für Jonah Jackson, also zwei Guards, die man geholt hat. Einer der größten Needs war die Interior Offensive Line. Und damit bist du halt schon mal auf Nummer sicher gegangen, um dich halt vielleicht auch aus einem Wettbieten rauszuhalten, was diese Guards angeht, um halt nicht zum Beispiel dann einem Will Fries solche Summen zu zahlen, über die wir gestern gesprochen haben. Dann haben sie in der Free Agency noch den besten verfügbaren Center geholt mit Drew Dahlman von den Falcons. Also einen kompletten Overhaul der Interior Offensive Line, Upgrade auf jeder einzelnen Position. Ja, du hast nicht wenig Geld reingesteckt, aber halt in meinen Augen auch keine kompletten Overpays. Natürlich musstest du halt zweimal noch für die Trades was obendrauf zahlen, okay. Aber in meinen Augen strategisch der richtige Weg. Und gleichzeitig haben sie halt eben auch noch in ihre Defensive Line investiert mit Grady Jarrett als Defensive Tackle und Dayo Odeyingbo, Defensive End. Das sind vielleicht jetzt nicht die allergrößten Upgrades, die man sich vorstellen kann, aber es sind Upgrades. Und man könnte auch noch natürlich, was die Defensive Line angeht, was im Draft machen. In meinen Augen ist das halt die richtige Strategie, vor allem wenn man bedenkt, wer da jetzt Head Coach ist, Ben Johnson. Wir haben es direkt gesagt, als er zu den Bears gegangen ist, okay, das, was er bei den Lions gemacht hat, das kriegst du nur hin, wenn er seine Offensive Line verbessert, um auch nur ansatzweise in die Nähe der Qualität der Lions zu kommen. Er braucht eine funktionierende Line. Und gleichzeitig, wenn man jetzt die Bears in Gänze anschaut, du hast nahezu keinen Qualitätsverlust gehabt in dieser Free Agency und du hattest ausschließlich Upgrades und in meinen Augen die Upgrades an den richtigen Stellen.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Also wir können hier einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Wir haben, damit wir uns hier nicht doppeln, haben wir einen kleinen Snake Draft gemacht. Also jeder durfte immer quasi picken, das ist mein Gewinner, dann war der andere wieder dran, Verlierer und so weiter. Du hattest die Bears als ersten Pick, ich hätte Caleb Williams ansonsten als ersten Pick genommen. Also bin da voll bei dir. Ich würde einen Punkt ergänzen noch zum Thema hier überbezahlt und so. Was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, dass Joe Tooney einen neuen Vertrag wahrscheinlich kriegen wird, weil den wird der haben wollen.
Und der wird auch nicht günstig sein. Aber Joe Tooney zahle ich lieber Top-Guard-Money als einem Will Fries, wo ich nicht ganz genau weiß, was ich bekomme. Ja, ist noch jünger, aber halt nicht ansatzweise so, hat sich nicht ansatzweise bisher so beweisen können in der NFL wie Joe Tooney zum Beispiel. Also deswegen, da habe ich ein bisschen weniger Bauchschmerzen bei.
Und ich denke auch, dass Tooney noch zwei, drei, würde ich sagen, auf jeden Fall gute Jahre hat. Und insofern, ist ja so ein bisschen der Punkt, warum ich bei den Chiefs so ein bisschen skeptischer drauf gucke, dass das könnte eine richtig, richtig gute Interior Offensive Line werden in Chicago mit einem, dazu einen guten Right Tackle, den sie ja schon haben, einem soliden Left Tackle. Wenn sie das wollen, können sie da upgraden. Also sie werden mit dem Nummer 10 Pick, ich schätze, also vielleicht, ein Tackle wird, denke ich, davor gehen, vielleicht zwei, aber sie werden die Möglichkeit haben, wenn sie das wollen, da auch im Draft nochmal ein Upgrade zu machen. Und dann halt eine Offense, die wahrscheinlich auch nicht nur Caleb Williams mehr Spielraum gibt und ihnen das leichter macht, sondern wahrscheinlich auch einfach ein Run-Game haben wird, ein verlässliches, was sie ja auch nicht hatten letztes Jahr. Die Strategie ist sehr klar erkennbar. Es ist ein bisschen Risiko dabei, ne? Gerade Jonah Jackson, der jetzt bei den Rams überhaupt nicht funktioniert hat, da hilft es dann zu wissen, dass Ben Johnson ihn sehr gut kennt aus Detroit. Ich glaube auch, dass die Bears hier sehr viel gute Moves gemacht haben. Natürlich muss sich das dann auch auf dem Platz auszahlen.
Wer ist dein erster Gewinner?
Gleiche Division, mein erster Gewinner sind die Vikings. Und ich will das ein bisschen vorsichtig aufziehen, weil es ist ja leicht, in der Free Agency auf ein Team zu gucken, das irgendwie 250, 270 Millionen Dollar in Vertragsvolumen rausgehauen hat, ein paar größere Namen geholt hat und dann zu sagen, hier, Winner.
Ja, aber da kennt man uns ja eigentlich, wenn die das nicht für die richtigen Spieler machen würden, dann würden wir das auch kritisch betrachten.
Also das zum einen, aber zum anderen auch, ich finde, also generell ist einfach ein bisschen Zurückhaltung da immer der richtige Ratgeber, weil wir einfach wenig Teams sehen, die in der Free Agency der Top-Spender sind und dann das auch so funktioniert. Warum ich bei Minnesota denke, dass es funktioniert, sind im Prinzip drei Gründe. Zum einen die Umstände. Also wir wissen jetzt sehr klar, das ist ein richtig guter Coaching-Staff. Das Gerüst dieses Teams steht. Wenn wir auf die Interior-Alignment gucken, die sie geholt haben, ja, die brauchen sie, ne, also Offensive Line. Aber sie haben zwei richtig gute Offensive Tackles. Also du hast jetzt nicht eine Line, die niemanden hat und dann kaufst du dir zwei Starter in der Free Agency und hoffst, es funktioniert, sondern sie haben schon das Gerüst und jetzt holen sie die entscheidenden Upgrades. Defensive Tackle, ähnliches Thema. Auch hier, sie brauchen diese Spieler. Das war eine Schwäche letztes Jahr. Aber sie haben eine starke Edge-Rotation. Sie haben einen sehr, sehr guten defensiven Playcaller. Vor allem, wenn es darum geht, Pressures zu designen und deinen Pass-Rushern zu helfen. Also das sind halt mit Fries und Kelly auf Center und Guard und Jonathan Allen und Hargrave. Das sind einerseits Stützen, die Minnesota gebraucht hat, um den eigenen Floor zu stabilisieren, um Schwachstellen aus dem letzten Jahr anzugehen. Andererseits aber sind es jetzt auch nicht wie bei einem Team, ja, wie die Patriots halt eben, der andere große Spender waren, wo man sagt, ja, die Free Agent Signing, das müssen auch direkt die tragenden Säulen sein, das sind die entscheidenden Spieler. Das ist hier nicht so der Fall. Deswegen sehe ich hier auch eine höhere Chance, dass so eine aggressive Free Agency für ein Team wie Minnesota funktioniert. Also das heißt Coaching Staff, Roster-Situation sind zwei Punkte. Und der dritte ist die Quarterback-Timeline. Minnesota geht ja jetzt dann in die Rookie-Quarterback-Contract-Timeline, also das Fenster, in dem man Geld auch woanders hat. Und natürlich ist da Risiko dabei, weil J.J. McCarthy noch nicht gespielt hat. Aber aus Teamsicht finde ich, ist das ein vertretbares Risiko in dem Sinne, dass wenn McCarthy sich als Bust herausstellt, dann musst du sowieso wieder einen Neustart angehen und den Kader ganz anders denken in ein, zwei Jahren. Wenn er aber schnell funktioniert, dann haben sie mit dieser Free Agency das Fenster für die nächsten 2 bis 3 Jahre geöffnet. Und was man ja auch nicht vergessen darf, Minnesota hat kaum Draftpicks. Das heißt, der Anreiz, mehr Moves in der Free Agency zu machen, war eben auch aus der Perspektive da.
Wenn du die Vikings nicht als grundsätzlichen Gewinner genommen hättest, hätte ich an der Stelle J.J. McCarthy gehabt, weil für mich der Hauptprofiteur der ganzen Free Agency der Vikings, weil, also, ich hätte niemals gedacht, dass wir hier Stand heute sitzen und sagen, die Vikings haben nur J.J. McCarthy als Quarterback. Da ist kein Daniel Jones, da ist vor allem kein Sam Darnold.
Ja, wir müssen hier den Zusatz machen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das gestern rumging von ESPN unter anderem, ja. Sollten die Vikings sich tatsächlich entscheiden, was ich nicht glaube, aber sollten sie sich entscheiden, Aaron Rodgers zu holen, dann würde ich diesen ganzen Punkt auch nochmal anders denken.
Ja.
Inwiefern? Ja, schon, weil... Naja, weil dann.
Also J.J. McCarthy ist dann nicht mehr der Gewinner, aber wären dann die Vikings nicht mehr der Gewinner für dich? Oder ein Gewinner?
Nee, weil sie dann in meinen Augen diese ganze Idee von der Timeline her killen. Weil mit Rodgers, also in meinen Augen wirst du mit Rodgers kein Contender 2025.
Egal. Also, mit J.J. McCarthy schon?
Nein, aber mit McCarthy gibst du dir die Chance, 2026 ein Contender zu werden.
Okay.
Mit der Timeline, also das meine ich mit der Timeline, weil wenn jetzt Rodgers ein Jahr spielt, dann haben wir ja McCarthy immer noch nicht gesehen.
Ja.
Und dann geht der 2026 zum ersten Mal aufs Feld und da ist ja dann diese Ungewissheit da wieder mit dabei.
Also, dass ich es natürlich storyline-technisch gerne sehen wollen würde, ist ja klar. Da brauche ich euch nichts erzählen. Aber also ich würde auch mit J.J. McCarthy versuchen, wenn ich zumindest intern davon überzeugt bin, dass er eben diese Offense dirigieren kann. Aber für mich halt, wie gesagt, der klare Gewinner, weil, wie gesagt, also Stand jetzt, kein Backup-Quarterback, der Gefahr machen könnte, wie eben, keine Ahnung, also wenn man Sam Darnold beispielsweise gehalten hätte. Bei einem Daniel Jones wäre ich relativ entspannt gewesen, aber trotzdem aktuell noch niemanden verpflichtet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt jemand kommt, der wirklich J.J. McCarthy dann auch gefährden könnte, qualitativ, ist dann doch oder wird immer geringer oder ist immer geringer geworden. Plus halt eben die Verpflichtungen in die oder die Investitionen in die O-Line, um ihm das bestmögliche Umfeld zu geben. Playmaker verlängert wie Aaron Jones beispielsweise. Da wurde schon sehr viel gemacht, um J.J. McCarthy, um dem Rookie-Quarterback oder Rookie-Vertrag-Quarterback ja die bestmöglichen Umstände zu bereiten. Deswegen für mich hier ein riesiger Profiteur dieser Free Agency bisher.
Ja, das würde ich Stand jetzt genauso sagen. Und ich dachte, dass vielleicht Mac Jones ein Kandidat sein könnte für diese Backup-Rolle.
Aber auch da wäre ich dann entspannt gewesen. Aber trotzdem, ja, du hast recht, es wäre immer noch eher das obere Regal an Backup-Quarterbacks gewesen.
Minshew ist so der eine Name, der noch da ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie das vielleicht machen. Wenn, vor allem, wenn sie halt sagen, so ein Stück weit wollen wir schon eine Absicherung haben, um mit diesem Kader nicht Worst Case natürlich ohne Quarterback dazustehen.
Das ist ja das, was ich immer wieder sage. Musst du eigentlich haben, gerade in so einer Situation, ein Quarterback, junger Quarterback, der noch nicht gespielt hat, verletzt war und du bist gleichzeitig dabei, viel zu investieren, hast einen sehr guten Kader. Genau. Du kannst deine Saison nicht...
Der Kader wird ja stärker sein als letztes Jahr. Wenn wir jetzt mal Quarterback ausklammern. Der Kader ist stärker als letztes Jahr. Und dementsprechend willst du dir ja schon die Absicherung eigentlich, die willst du dir ja schon auch holen.
Mein zweiter Gewinner ist kein Team. Über das Team hätte man das vielleicht auch sagen können, aber es ist für mich vor allem eine Person. Mike Vrabel. Der neue Head Coach der New England Patriots. Wir wussten, dass wenn Vrabel einen neuen Job übernimmt, dann will er gehöriges Mitspracherecht haben, was Rosterentscheidungen angeht. Und er will auch ein Team, das zumindest mittelfristig kompetitiv sein kann und kurzfristig kompetitiver ist, als die Patriots es letztes Jahr waren. Und diese Offseason oder diese Free Agency war in meinen Augen eine Machtdemonstration von Mike Vrabel. Das war für mich der Beweis, dass das sein Team ist. Die Patriots sind ab jetzt ein Mike Vrabel-Team. Wir wussten, dass die Patriots mit Unmengen an Capspace aggressiv sein werden, klar. Aber wir wussten ja nicht, in welche Richtung es gehen wird. Wir wussten, dass Vrabels Fokus die Defense sein wird. Und Vrabel weiß, eine gute O-Line zu schätzen. Und was haben die Patriots gemacht? Sie haben den höchst dotierten Vertrag dieser Free Agency, zumindest im Gesamtvolumen, rausgegeben an Milton Williams. 290 Pfund Defensive Tackle. Was hat Mike Vrabel 2019 gemacht bei den Titans? In Runde 1 einen 305 Pfund Defensive Tackle mit Jeffrey Simmons gedraftet. Man hat Harold Landry geholt, Defensive End. Einen Ex-Vrabel-Spieler, den Vrabel in seinem allerersten Jahr als Headcoach bei den Titans in Runde 2 gedraftet hat. Der weiß genau, was er hier bekommt. Man hat die Secondary verbessert mit einem Carlton Davis auf Cornerback. Letztes Jahr Lions. Wer war letztes Jahr im Coaching-Staff der Lions? Terrell Williams, der Defensive Coordinator der Patriots. Also auch da gibt es eine Verbindung. Auch da weiß man, was man bekommt. Dann noch ein Robert Spillane auf Linebacker. Die haben rund 234 Millionen Gesamtvolumen für Defense-Spieler investiert. Hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht noch mehr in die Offense schaut, dem jungen Quarterback vielleicht ein bisschen mehr Hilfe an die Hand gibt, vor allem was Playmaker angeht, was für mich auch die Patriots nicht zu einem Gewinner machen oder macht, weil, wie gesagt, also wir wissen alle, die brauchen da mehr Qualität. Ja, sie haben Morgan Moses geholt auf Tackle, eine gute Veteran-Tackle-Lösung, Mac Hollins auf Receiver, das ist viel zu wenig in meinen Augen, aber deshalb für mich auch Mike Vrabel als Gewinner, weil er ist der Mann, der letztendlich entscheidet, wo investiert wird und er hat den Defense-Fokus und deswegen für mich hier ganz klares Statement, Ausrufezeichen und deswegen Mike Vrabel für mich der Gewinner, nicht die Patriots insgesamt, aber Mike Vrabel auf jeden Fall.
Also stimme ich dir zu, was Vrabel und auch so die Erkenntnis, wer hat jetzt die Macht in New England angeht. Ich glaube, das hat diese Offseason unterstrichen. Ich hatte allerdings überlegt, ich habe ihn dann nicht als Verlierer genommen, auch weil ich da dann deinen Vrabel-Pick gesehen habe und ich dachte, ich kann ihn dann hier einfach rein sneaken. Ich hatte aber schon überlegt, Drake May als Verlierer zu machen, ehrlicherweise, für diese erste Free-Agency-Welle, weil, also wir wussten, dass die Patriots nicht alle Baustellen in dieser Offseason, in einer Offseason oder in dieser Free-Agency angehen können. Und der Draft kommt ja natürlich noch. Aber so die Top-Free-Agents-Deals in dieser Offseason, was die Offense angeht, ligaweit, wenn wir Quarterbacks mal ausklammern, sind halt Will Fries, Dan Moore, Aaron Banks, Drew Dolman, Jalen Moore, Davante Adams. Das waren, glaube ich, die 14 pro Jahr und darüber Deals. Gut, jemand wie Davante Adams, den kriegst du wahrscheinlich nicht. Der will an die Westküste, der will zu einem Contender, der kommt nicht nach New England. Aber ich meine, sie haben versucht, Chris Godwin wohl teuer zu bezahlen, haben das nicht geschafft. Vielleicht ist jetzt ein Cooper Kupp die Alternative. Es ist auch nicht unbedingt eine Kritik in dem Sinne an der Strategie der Patriots, weil wir ja auch nicht genau wissen, was sie versucht haben, was sie vielleicht nicht geschafft haben. Drake May ist rein vom Ergebnis her für mich ein Verlierer dieser ersten Welle, weil ich meine, sein Starting-Receiver-Trio ist immer noch Kayshon Boutte, Kendrick Bourne und DeMario Douglas. Sein Left-Tackle ist immer noch Vedarian Love. Mein Morgan Moses ist eine gute Übergangslösung, aber eine kurzfristige Right-Tackle-Übergangslösung. Ich hätte schon gern gesehen, dass sie zumindest Teile ihrer großen Investments, die sie ja gemacht haben, und sie hatten ja auch unfassbar viel Cap-Space, dass sie einen Hammer in der Offense vielleicht machen. Also wenn es der Overpay für einen Will Fries gewesen wäre oder der Starting-Kaliber Left Tackle gewesen wäre. Mhm. Ich hätte das schon gerne gesehen, dass sie einen dieser Moves in die Offense packen. Und das ist halt, also diese Teams, die sehr viel ausgeben in der Free Agency, haben wir gerade schon besprochen, das ist selten dann das Rezept für nachhaltigen Erfolg. Und spezifisch bei den Patriots wussten wir, dass da ein paar sehr teure Deals kommen werden, auch unverhältnismäßig teure Deals, einfach weil die so viel Cap-Space hatten und weil die im Moment wahrscheinlich ein bisschen mehr bezahlen müssen, um Spieler zu sich zu holen. Ich hätte einfach gerne ein, zwei dieser Overpay-Deals für die Offense gesehen, um Drake May in Jahr 2 mehr zu unterstützen. Weil jetzt ist es halt, Morgan Moses und dann hoffst du auf den Draft? Weiß ich nicht. Das ist nicht unbedingt der Punkt, wo ich Drake May in Jahr 2 sehen will.
Oder du sagst dir, jetzt erstmal hier, Mike Vrabel, meine Defense soll gut sein und dann das Jahr darauf in der Offseason gehen wir auf Offense, wo vielleicht auch mehr Qualität in der Offense ist. Ich kann die Kritik komplett verstehen, aber wie du ja anfangs gesagt hast, du machst die Patriots nicht zu einem guten Team in einer Offseason. Und vielleicht haben sie gesagt, stimmt, okay, ja, wir haben hier mehr Qualität in der Defense in unseren Augen, lass uns jetzt erstmal auf die Defense fokussieren und dann nächstes Jahr in die Offense.
Kann sein, aber dann bist du halt in Jahr 3 mit Drake May. Und dann hat er vielleicht 2 Jahre in den schlechtesten Umständen der Liga gespielt. Das ist einfach nicht das, wo ich meinen Quarterback reinpacken wollen würde.
Ja, fair. Aber es ist dann auch erst Jahr 3. Andere Receiver, andere Quarterbacks haben da noch viel schlimmere Dinge erlebt. Und
das
zwar,
ist korrekt, ja.
Wie zum Beispiel in Indianapolis vor Jahr 3.
Ja.
Dein zweiter Gewinner.
Haben wir schon einige Male jetzt drüber gesprochen, deswegen glaube ich, kann man es ein bisschen kürzer halten. Aber es sind die Rams für mich. Die Rams sind für mich ein klarer Gewinner dieser Free Agency. Davante Adams statt Cooper Kupp ist einfach ein Upgrade an dem Punkt der jeweiligen Karrieren und halt ein ganz anderer Stil. Ein echter Ex-Receiver, Nummer 1-Receiver, der, glaube ich, Puka nochmal auf eine andere und wahrscheinlich bessere Art und Weise ergänzen kann. Poonah Ford statt Bobby Brown ist ein Upgrade. Sie haben Stafford natürlich gehalten, sie haben Alaric Jackson gehalten, Jackson vor allem auch gehalten, bevor der auf den Markt kam, sprich gerade im Vergleich zu einigen dieser anderen Tackle-Deals auch, also wirklich schon ein Schnäppchen. Und ich meine, am Ende, wenn ich dann auf die Rams auch schaue, so Gesamtkontext, wo waren die letztes Jahr, wie kamen sie dahin? Es war, ja, sie haben 10 Spiele gewonnen und so und die Division mit negativem Point-Differential gewonnen. Aber man darf ja nicht vergessen, wie unfassbar verletzungsgebeutelt die früh in der Saison waren. Als da Woche für Woche die halbe O-Line ausgefallen ist, Kupp ist ausgefallen, Puka ist ausgefallen. Wenn sie da, glaube ich, dieses Jahr mehr Glück haben, dann starten sie halt wahrscheinlich auch nicht 1-4. Und wenn man sich da, ich habe mir nochmal die Rams-Saison ein bisschen angeguckt. Die sind 1-4, mit 1-4 in die Bye gegangen, haben dann knapp gegen ein mieses Raiders-Team gewonnen und hatten dann dieses Thursday-Night-Game gegen die Vikings. Und wenn ihr euch daran zurückerinnert, so die allgemeine Gerüchtelage vor diesem Spiel war, dass wenn sie das verlieren und auf 2-5 gehen, ja, dann kommt wahrscheinlich so der Cup-Trade und dann kommt so wird so der Umbruch eingeleitet. So ist die NFL. Manchmal sind es halt wirklich, laufen diese Sachen dann, können in sehr unterschiedliche Richtungen laufen. Sie gewinnen halt dieses Spiel, gewinnen dann die Woche drauf in Overtime in Seattle, gewinnen hinten raus 5 Spiele in Folge, um die Division vorzeitig klar zu machen. Und jetzt sehen sie wie das beste Team in der Division aus, weil die Rams sind für mich auch ein Gewinner, wenn man sieht, was in San Francisco passiert. Was in Seattle passiert, wo die zwei anderen Teams, die definitiv natürlich auch Chancen auf diese Division haben, einen klaren Schritt jeweils zurückmachen in dieser Offseason.
Ja. Also wie gesagt, ich hätte es noch lieber gesehen, wenn sie mit den 3 Receivern in die Saison gehen würden. Aber ich kann dir grundsätzlich inhaltlich nur zustimmen. Auch ein Gewinner, weil sie halt diesen Poker mit Matthew Stafford eben so clever gespielt haben.
Ja, ja.
Es hätte ja auch in dieser Offseason alleine ganz anders ausgehen können. Und jetzt haben sie Matthew Stafford halten können, geben ihm noch eine bessere Waffe an die Hand. Das ist einfach, wenn man dazu noch bedenkt, dass diese Defense und vor allem die Defensive Front, wo wir beide ja relativ hoch sind, und ich irgendwann gesagt habe, das wird nächstes Jahr eine Top 5 Defensive Line sein, wo ich nach wie vor festhalte, weil da einfach so viel gutes, junges Talent drin steckt und gerade mit Jared Verse ja auch in seinem Rookie-Jahr brutal gut gespielt hat. Das kann auf beiden Seiten des Balls eine richtig, richtig gute Mannschaft werden, wenn Matthew Stafford sein Niveau halten kann. Das muss man natürlich auch immer in dem Alter
darauf
noch mit hinzufügen.
Sie. Darauf setzen sie.
Aber darauf muss man setzen. Offseason. Darauf setzen auch die Rams.
Genau. Das ist ja ihre Offseason, ist ja wirklich jetzt sehr, ich würde nicht sagen all in, aber schon win now.
Aber dafür hat man, genau, win now, aber dafür hat man, ich finde, man hat es halt super hinbekommen, weil man halt oft wieder gut gepickt hat und dadurch eben dieses junge Talent zusätzlich noch hat. Das, was halt vielen Teams dann in so einer Situation vielleicht auch fehlt.
Ja, und sie haben ja auch jetzt dieses Jahr, es ist ja die Zeiten, in denen die Rams irgendwie gefühlt keinen Pick in der Top 50 haben, die sind ja auch vorbei. Sie haben ja ihren First Rounder.
Und den haben sie auch gehittet. Also.
Den haben sie letztes Jahr auch gehittet und den haben sie dieses Jahr jetzt auch wieder ihre Picks. Also ja, die Rams sind an einem sehr guten Punkt im Moment. Sie sollten, also sie sind halt jetzt natürlich auch unter Zugzwang, das dieses Jahr zu nutzen, weil wahrscheinlich wird die Chance, die Division zu gewinnen, einen Run in den NFC-Playoffs zu machen, wird wahrscheinlich jetzt auf Sicht erstmal nicht wieder so groß werden wie in der kommenden Saison.
Meinen letzten Gewinner kennst du noch gar nicht.
Nee, den kenne ich noch nicht.
Das war quasi mein letzter Pick, da habe ich gesagt, okay, wenn die Steelers Aaron Rodgers holen, dann sind sie mein Gewinner. Ist jetzt leider bis heute Donnerstag, kurz vor 11, nicht passiert. Deswegen musste ich umdisponieren. Und mein letzter Gewinner sind aussortierte Quarterbacks. Der Quarterback-Markt war überschaubar in dieser Free Agency. Der Quarterback-Markt im Draft ist jetzt auch nicht qualitativ so gut besetzt, wie es in den vergangenen Jahren häufiger mal der Fall war. Der Quarterback-Need war ja aber da und ist er teilweise auch immer noch. Und in meinen Augen haben zwei Spieler profitiert, allen voran zwei Spieler profitiert, die eigentlich schon mehr oder weniger abgeschrieben waren oder als Backups abgeschrieben wurden. Auch von uns. Erinnern wir uns an Woche 6 letztes Jahr oder nach Woche 6 letztes Jahr wurde Justin Fields gebencht, trotz Sieg, trotz positivem Rekord bei den Steelers. Und da haben wir gesagt, ja okay, der wird wahrscheinlich dann jetzt in der Offseason irgendwo eine Chance als Backup bekommen, bekommt dann vielleicht auch mal ein paar Chancen, um sich zu beweisen. Ja, ein paar Monate später sitzt da Justin Fields mit einem 2-Jahres-Vertrag von den Jets. 20 Millionen im Jahr, 30 insgesamt garantiert. Ja, das ist vielleicht der günstigste Veteran-Starter-Vertrag, den es aktuell gibt, aber es ist ja ein eindeutiger Starter-Vertrag.
Das und es ist viel mehr, als wir gedacht haben. Also, das hatten wir auch
viel mehr.
Ich dachte, Fields ist einer für ein Jahr 15.
Genau.
So in der Range.
Genau. Maximal eigentlich. Also, weil die klassischen Backup-Verträge sind ja noch mal sogar weniger.
Ja gut, als Bridge, aber selbst als Bridge-Lösung. Also, ich dachte so, Daniel Jones hat ja für diesen Vertrag bei den Colts unterschrieben für ein Jahr 14 oder was es sind. Vielleicht ein bisschen darüber, da hätte ich Fields gesehen, selbst als Starter. Also, die Jets waren da ja immer ein Kandidat. Wir wissen ja auch, dass Pittsburgh versucht hat, ihn zu halten. Ich hätte gedacht, dass eines dieser Teams, was Pittsburgh ja wohl auch versucht hat, deswegen haben sie ihn nicht gehalten, ihn eher für ein Jahr, sagen wir mal 18, 17 Millionen sowas hält und ein Jahr spielen lässt. Das war eher so mein Gedankengang. Und das wäre schon das obere Ende von meiner Erwartung gewesen.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt früh jemanden draften, also die ist noch gegeben. Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium, aber er stand jetzt der ganz klare Starter der Jets. Und er wird mit diesem Vertrag, und ich finde, da muss man das Geld als Faktor natürlich auch noch mit im Hinterkopf haben, wenn wir von Justin Fields als Gewinner sprechen. Der wird mit diesem Vertrag, mit den ungefähr 30 Millionen garantiert, so viel verdienen wie bisher in seiner, fast doppelt so viel wie bisher in seiner gesamten NFL-Karriere. Also für ihn, obwohl das auf seinem Rookie-Vertrag ja gar nicht berauschend lief im Großen und Ganzen, hat er jetzt trotzdem einen Payday bekommen, der sich wirklich sehen lässt. Ja. Justin Fields und, du hast ihn angesprochen, Daniel Jones. Ja, Daniel Jones verdient mit einem Einjahresvertrag deutlich weniger. Das sind knapp über 13 Millionen garantiert. Aber für mich auch ein Gewinner, weil vor allem bei ihm, ich meine, der wurde von den Giants vom Hof gejagt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er in eine Situation kommt, wo er eine legitime Chance hat, zu starten. Und die Colts, wie gesagt, wir haben gestern drüber gesprochen, ich bin da etwas skeptischer. In meinen Augen musst du mit Anthony Richardson erstmal beginnen und gucken, also den halt final evaluieren. Aber sie haben ja den Kampf um den Starting-Posten ausgerufen. Und das ist etwas, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass Daniel Jones jetzt schon direkt wieder die Chance zumindest bekommt, zu starten bei einem NFL-Team. Hat er bekommen. Mhm. Für mich Justin Fields und Daniel Jones, zwei Gewinner dieser Free Agency.
Es ist halt die perfekte Offseason, für so, genau solche Quarterbacks auf den Markt zu kommen. Einfach eben kein viele Teams mit Need, kein Impact-Starter, Darnold noch so am ehesten. Und selbst da gibt es Fragezeichen und eine schwache Draftklasse. Also es ist die perfekte Offseason für genau diese Quarterbacks gewesen.
Genau. Und das wird sich auf dem Konto bemerkbar machen. Gut, bei Daniel Jones ist der finanzielle Aspekt vielleicht eher als Verlust zu sehen, weil der Mann hat vorher viel mehr verdient. Natürlich, aber trotzdem.
Selbst aber da, wenn du überlegst, als die Giants sich von dem getrennt haben, wenn du da gesagt hättest, Daniel Jones hat die Chance, 2025 17 Millionen Dollar zu verdienen, hätte doch jeder gesagt, boah, gut, Daniel Jones, gut für dich.
Ja, genau das meine ich ja. Deswegen, die sind so gut da rausgekommen aus der Nummer, die beiden. Deswegen ganz klar für mich, weit oben anzusiedeln.
Ja.
So, einen hast du noch.
Genau, letzter Gewinner bei mir ist, man hätte auch die Franchise nehmen können, aber ich finde, es passt hier noch besser zum Head Coach Pete Carroll.
Mm.
Natürlich der neue Head Coach der Las Vegas Raiders. Das Thema der vergangenen NFL-Saison, hatte ich so das Gefühl, und dann Richtung Offseason war Team Culture. Also viel drüber geredet, Harbaugh.
Hattest du das Gefühl, vielleicht, weil wir jede Woche drüber gesprochen haben.
Das, ich glaube, aber nicht nur bei uns, auch generell. Harbaugh, Tomlin haben wir auch drüber geredet, Dan Quinn in Washington natürlich. Und ich glaube, es gibt, im Kern kann man Team Culture, glaube ich, auf zwei entscheidende Faktoren runterbrechen. Leadership ist der eine, und das fängt an mit dem Head Coach, das muss sich dann aber auch, das muss dann weitergehen, das muss dann aus dem Lockerroom selbst heraus auch kommen, also dieser Charakter muss sich im Lockerroom und dann auch irgendwo in der DNA der Spieler, die man holt, widerspiegeln. Und der andere Punkt sind aber Ergebnisse. Also wir würden niemals über Dan Quinn und den großen Turnaround in Washington so reden, wenn Jaden Daniels denen nicht zig enge Spiele im vierten Viertel gewonnen hätte. Die Lions mit Dan Campbell, ich meine, da war schnell klar, okay, hier laufen die Dinge ein bisschen anders, so, da entsteht was. Aber als die im zweiten Jahr 1-6 in die Saison gestartet sind, da gab es durchaus Berichte, so, wenn das so weitergeht, Hot Seat und vielleicht dann doch nicht der richtige Weg. Sie haben dann 8 ihrer letzten 10 gewonnen und das war dann das Ende dieser Thematik. Aber der Punkt ist, du kannst noch so gute Absichten haben, du kannst noch so gute Ideen haben, was Team-Culture und Roster-Building und Locker-Room-Building angeht. Wenn du nicht irgendwann Spiele gewinnst, spielt es keine Rolle.
Ja.
Und Geno Smith ist in der Hinsicht für mich, für Pete Carroll, der Culture-Starter. Und zum einen ist es natürlich eine coole Story, dass die beiden wieder zusammen sind. Pete Carroll als der Coach, der ihn dann da nochmal als Starter installiert hat und so. Und wo die zusammen in Seattle diesen nochmal diese Saison dann hatten. Wenn wir auf dieses Raiders-Team schauen, was war der Weg dahin, kompetitiv zu werden und eben ein paar Spiele zu gewinnen? Natürlich hätten die auch versuchen können, erstmal zu sagen, gut, wir bauen jetzt erstmal die O-Line fertig und dann bauen wir die Secondary und wir bauen die Receiver-Gruppe auf. Bis dahin wäre Max Crosbys Prime vorbei gewesen, bis dahin hätten sie wahrscheinlich nochmal 2, 3 miese Saisons gehabt, wer weiß, wo Pete Carroll bis dahin gewesen wäre. Dass sie direkt versuchen, kompetitiv zu sein, das ist da wenig überraschend, wenn man sich Pete Carroll im Jahr 2025 als Head Coach holt. Und ich habe das ja schon gesagt, als sie den Trade für Geno gemacht haben, ich finde es komplett legitim für das, wo diese Franchise die letzten 10, 20 Jahre stand. Und ich will auch nochmal dazu sagen, für mich ist es mehr als einfach nur Pete Carroll macht Moves, um die Raiders irgendwie auf 8 Siege zu führen oder 9 Siege zu führen. Sondern Pete Carroll wird ein Team bauen, das sein Always-Compete-Mantra, das er ja hat, auch tatsächlich umsetzen kann. Und die Raiders mit Pete Carroll, mit Chip Kelly, mit Geno, mit Tom Brady, der irgendwie im Hintergrund, die werden nächstes Jahr nicht den Super Bowl gewinnen. Aber ich sag das auch hier, was ich nach dem Geno-Trade schon mal gesagt habe, wenn man so lange so mies war, 2 Playoff-Spiele die letzten 20 Jahre, letzter Playoff-Sieg ist über 20 Jahre her, dann ist es in Ordnung, erstmal kompetitiv zu werden und das als Sprungbrett zu nehmen. Und deswegen, ich schaue auf dieses Raiders-Team und sag, Raiders, seid ein cooles Team, seid ein Fun-Team. Dann gewinnt eure 9 Spiele, aber macht halt euren Fans endlich mal wieder Spaß und nutzt dieses Setup als Sprungrampe, um ein legitimes Team wieder zu werden, um zu zeigen, ey, wir bauen hier was anderes auf. Hier, das ist nicht mehr die Raiders der letzten 10 Jahre. Und wieder eine Franchise zu werden, die man halt auch ernst nehmen kann und auf die man auch mal wieder ein bisschen Bock hat, weil das war ehrlich gesagt bei den Raiders lange nicht der Fall.
PR-Moves. Habe ich ja von Anfang an gesagt, und das ist ja, das schlägt ja genau mit in die gleiche Kerbe. Unterhaltsam sein, Aufmerksamkeit generieren, und das machst du nicht, wenn du einen Rookie-Headcoach dahinsetzt, der einen Rookie-Quarterback holt, wo es dann wieder irgendwie drunter und drüber geht. Ein Rookie-Quarterback vielleicht in miesen Umständen, und die Umstände sind nicht gut in meinen Augen offensiv. Also, Nummer 1 Receiver ist immer noch Jacoby Myers und Trey Tucker, DJ Turner.
Die werden nur noch, also ganz ehrlich, mich würde es tatsächlich wundern, wenn Tyler Lockett nicht da landen würde, ehrlicherweise. Die werden, glaube ich, noch ein, zwei Sachen machen. Wenn du mich heute fragst, dann sage ich dir, die draften Ashton Jeanty in der Top 10 und packen den in dieses Backfield und in Chip Kelly's Offense. Und dann wird es ein Team sein, nochmal, die werden nicht den Super Bowl gewinnen. Aber die werden ein Team sein, über das wir häufiger mal am Montag reden, weil sie, keine Ahnung, ein überraschendes Spiel, überraschend gewonnen haben oder 40 Punkte mal gemacht haben oder sowas.
Die werden nicht schlecht sein. Ich sehe die Raiders auch eher als Gewinner, wie weit das dann letztendlich, also wie groß der mittelfristige Erfolg ist nochmal eine andere Frage.
Genau, aber das ist eine andere Frage, ja. Aber das ist auch, das war auch für mich nie, genau, und der mittelfristige und die langfristige Perspektive war für mich nie das Thema dieser Raiders Offseason, weil es erstmal darum geht, eben kurzfristig fun, kompetitiv zu sein.
Ja, und wieder Aufmerksamkeit halt einfach generieren. Das ist eine der bekanntesten Sportfranchises der Welt und ist halt in kompletter Irrelevanz versunken über Jahre hinweg. Und alleine durch diese Verpflichtung Pete Carroll, alleine durch Tom Brady als whatever seine Position ist, mit Owner, keine Ahnung, erzeugst du wieder irgendwie Narrative. Die Leute interessieren sich wieder mehr dafür. Geno Smith ist in meinen Augen ein Riesen-Upgrade auf der Position. Vielleicht das beste, realistischste, was du hättest haben können in dieser Offseason. Und wenn die jetzt, also wenn die einen guten Draft hinlegen, ich weiß jetzt nicht wie, aber also die Raiders haben ja traditionell eigentlich viele hohe Picks. Ich gucke jetzt gerade noch mal, wie so insgesamt. Also
sie haben natürlich den Top-10-Pick, wie gesagt,
genau, du bist,
wenn du mich heute fragst, dann wird das, glaube ich, echt ein Jetty werden für diese Offense.
Aber ja, unterhaltsam auf jeden Fall. Also
wäre unterhaltsam, ja, genau.
Die Raiders haben wirklich einige Picks. Sie haben 3 in den Top 100, 4 in den Top 108. Laut Tankathon. ein Top 10-Team in Sachen Draft Power Ranking, was so den Gesamtwert aller Picks angeht. Deswegen, also wenn die einen guten Draft hinlegen, man braucht nicht viel Fantasie, um sich da was Gutes vorzustellen. Weil die Needs sind relativ eindeutig. Du brauchst auf jeden Fall noch Hilfe auf Wide Receiver. Du brauchst jemand anderes zusätzlich im Backfield. Und dann würde ich sagen, in der Secondary, gerade auf Corner, muss man noch was machen. Aber dann hast du davor einen Christian Wilkins, Max Crosby zusammen mit Malcolm Coons
und
verlängert.
Ja, auch der letztes Jahr natürlich eine Riesenverpflichtung war und der ja dann ganz lange ausgefallen ist. Ja. Also den Faktor haben wir noch gar nicht richtig gesehen für die Raiders.
Genau.
Gerade auch das Zusammenspiel mit Crosby. Und ich meine, der Draft, also die Raiders sind so wie sie, wenn wir nur die Top 100 Picks angucken, sie haben wie gesagt 6 overall, glaube ich, 6 overall. Da kannst du, ja, sagen wir mal, wird es wirklich Jenty, aber wenn es nicht Jenty wird, dann wird da wird jeder Receiver noch auf dem Board sein, gehe ich davon aus. Da könntest du, wenn du das willst, wahrscheinlich den Nummer 1 Corner oder einen der Top Corner draften, wenn du das möchtest. Und dann so weitergedacht, sagen wir mal wirklich, der erste Pick ist Jenty. Ich mache jetzt mal einen Mock Draft Simulator hier auf. Der erste Pick ist Jenty und dann picken sie an 37. An 37 werden wahrscheinlich noch, vielleicht 3 Receiver vom Board gegangen sein. Das heißt, du kannst locker einen Starting Receiver oder einen Starting Caliber Receiver, wissen es natürlich nicht sicher, aber einen Starting Caliber Receiver da picken. Und dann pickst du mit deinem dritten Pick einen Corner zum Beispiel. Corner-Klasse ist tief. So. Und dann hast du potenziell 3 Impact-Spieler. Natürlich müssen die dann auch funktionieren und so, aber einfach wie das Board fallen könnte für die Raiders. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir werden halt vor allem auch deutlich häufiger über die Raiders reden nächstes Jahr. Und das ist ja so ein Indiz dafür, dass sie ein interessanteres Team sein werden.
Kommen wir zum Fun-Part dieser Folge. Kommen wir zu den Verlierern. Das ist tatsächlich eine meiner Lieblingskategorien. Weil A.
Richtiger Hater.
Ja, es macht schon ein bisschen Spaß, sich dann auch nochmal quasi als Fazit über Dinge aufzuregen. Bin ich ganz ehrlich. Und die Nachrichten, die man danach bekommt, sind auch immer sehr unterhaltsam. Mein Verlierer Nummer 1.
Wir müssen vielleicht ganz kurz vorweg schieben, bevor du, ohne dir jetzt zu sehr in die Parade fahren zu wollen. Aber
ich wollte gerade sagen, wie sehr kann man Luft rausnehmen.
Den Build-Up direkt gekillt, ja. Ich wollte es kurz sagen, bevor sich die Leute sich wundern. Wir haben uns jetzt hier drauf geeinigt, die Seahawks ein bisschen auszuklammern. Die sind für uns beide.
Nee, das ist mein dritter Verlierer.
Nein? Also, okay, du hast sie doch mit reingenommen.
Ich habe sie doch mit reingenommen, ja. Ich habe niemanden gefunden, der mir besser gefallen. Ne?
Okay. Also wir hatten ursprünglich überlegt, die Seahawks rauszunehmen, weil wir sie beide als Verlierer natürlich sehen.
Also was nicht nur Luft aus diesem Build-Up rausgenommen, sondern auch noch gespoilert.
gleich gespoilert.
Toll.
Ja, ich glaube in dem Fall.
Ja gut, das war offensichtlich.
Kein so richtig.
Nee, es gab nicht so viele andere Personen, Teams, whatever, wo ich dann noch irgendwie überzeugt da von einem Verlierer hätte sprechen können. Aber mein Nummer-1-Verlierer sind nicht die Seahawks. Nein, das ist ein anderes Team, das einen schweren Stand bei mir hat, aktuell. Weil wir haben über die schwachen Drafts gesprochen. Wir haben schon häufig über die fehlende Aggressivität dieses Teams gesprochen, über das Chaos im Front Office, die Cincinnati Bengals. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Bengals möglicherweise nicht zielstrebig genug im Front Office arbeiten, um gute Entscheidungen zu treffen. Vielleicht liegt es daran, dass das Front Office keine nachvollziehbaren Strukturen hat, wo man ja auch nicht so genau weiß, wer trifft jetzt letztendlich die finale Entscheidung. Wer ist denn da überhaupt verantwortlich? Aber warum sind die Bengals für mich ein Verlierer dieser Free Agency? Wir können ja mal drauf schauen. Also die Bengals sind ein Team mit einem Top 5 Quarterback in seiner Prime. Ziel sollte es logischerweise sein, das bestmögliche Team aufzustellen, um natürlich im Win-Now-Modus zu sein oder zumindest im kompetitiven Kreis zu sein. Die Bengals hatten letzte Saison eine miese, miese Defense. Ja, sie haben, sie haben Coaches ausgetauscht, ja. Aber ansonsten eigentlich nicht viel gemacht für diese schlechte Defense. Man hat Sheldon Rankins gehen lassen, Defensive Tackles. Man hat Linebacker Davis Gaither gehen lassen. Man hat die beiden ersetzt mit einem TJ Slayton auf Defensive Tackle und einem Oren Burks auf Linebacker. Das sind, bei allem Respekt, eher Spieler aus dem, ja, kann man drüber streiten, zweiten, dritten, vierten Regal auf ihren Positionen. Man hat Joseph Osai gehalten, okay, das war wichtig. Der Gesamtinvest rund 26 Millionen. Also überschaubar, was man in ihre Defense gesteckt hat. Problem ist ja, natürlich sollte man eigentlich mehr in diese Defense investieren, die so schlecht war letztes Jahr. Kann man aber nicht, weil man natürlich drei Starspieler hat, die immer noch keine neuen langfristigen Verträge unterschrieben haben. Und vor allem sind die Bengals für mich der größte Verlierer dieser Free Agency, weil die letzten Wochen haben jeden einzelnen dieser Verträge nochmal um einiges teurer werden lassen. Wir sprechen hier von T. Higgins, den musste man wieder per Tag halten, der verdient damit 26 Millionen diese Saison. Das limitiert dich natürlich schon mal grundsätzlich, okay. Trey Hendrickson und Ja'Marr Chase werden beide Free Agents nach dieser Saison. Bei beiden wusste man schon vor einem Jahr, dass das absolute Top-Spieler sind. Man hätte auch da schon die Verträge verlängern können. Gerade mit Ja'Marr Chase wurde viel drüber gesprochen. Man hat aber keine Einigung gefunden und damit hat man sich mehr oder weniger übertrieben gesagt, das eigene Grab geschaufelt. Weil Ja'Marr Chase, man hat ja quasi ihm schon zugesagt, er wird nicht der bestbezahlte Wide Receiver, sondern der bestbezahlte Nicht-Quarterback.
Also ganz kurz, das ist aber auch, und das macht deinen Front-Office-Punkt, unterstreicht den ja hier auch noch. Wie kannst du sowas sagen? Ja, also wie kannst du das nach außen tragen?
Nein, das kannst du sagen, wenn du dir quasi einig bist und einen Vertrag in der Hinterhand hat oder den Vertrag schon vorgelegt hast, wo du weißt, wird er unterschreiben. Ja. Aber ja nicht, wenn du A, noch nicht in der Nähe von einer Einigung zu sein scheinst und B, wenn du weißt, okay, es gibt hier mit Max Crosby und Myles Garrett zwei.
Richtig, zum Start der Offseason. Also diese
absolute Top-Nicht-Quarterbacks.
Also, ja, der Preis ist jetzt, glaube ich, was ist der jetzt höher? 6 pro Jahr oder was?
Ja, also ich habe es mal, nachgeschaut. wenn man vor dieser Offseason war Justin Jefferson der Top-Vertrag, genau. Was nicht Quarterbacks angeht.
Genau.
Die Gap zwischen Justin Jefferson und Max Crosby mit seinem neuen Vertrag, das ist nur 500.000. Okay. Aber dann kam Myles Garrett und Gap zwischen Jefferson und Myles Garrett sind 5, also knapp 6 Millionen Unterschied. 6 Millionen, die du quasi in den Sand gesetzt hast, nur weil du weiterhin gewartet hast. Und vor allem vor einem Jahr, wenn du das noch früher gemacht hättest, gut, nicht vor Jefferson richtig. Wahrscheinlich, aber trotzdem, ja, hättest du ihm 35 und ein bisschen was geboten, wärst du mit der Nummer durch gewesen, jetzt bist du es nicht mehr. Also die Browns haben mit dieser Vertragsverlängerung die Bengals so sehr, hier irgendein Wort eurer Wahl einfügen, weil der gesamte Edge, also nicht nur diese Jamar Chase-Geschichte ist jetzt natürlich viel teurer geworden, sondern der gesamte Edge-Markt ist natürlich nochmal teurer geworden durch Crosby und Garrett, weil Hendrickson, also Hendrickson wird da ja nicht draufschauen und sagen.
Hendrickson, für mich, nachdem wie diese Offseason bisher lief, in meinen Augen müssen wir einen Haken dran machen, der wird die Bengals noch verlassen. Also das ist
wie
jetzt,
willst du das bezahlen? Weil du kannst ja nicht, wenn du jetzt mit, mal gesponnen, mit Higgins, ich habe es jetzt nicht einzeln nachgerechnet, aber wenn du mit Higgins, Chase, Hendrickson verlängerst, dann bist du, glaube ich, was Cap-Verfügbarkeiten angeht, mit 4 Spielern, Joe Burrow noch mit dazu, bist du mit 4 Spielern schon, glaube ich, weit über 50% vom Cap-Space?
Ja, und vor allem, also, und du, das ist machbar, wenn du gewillt bist.
Ja, wenn der Rest halt ultra günstig ist, ja.
Nein, das ist auch machbar, wenn du gewillt bist, halt, wenn der Owner gewillt ist, cashmäßig sehr, sehr flexibel zu sein. Ja, sehen okay. Die, also, schau dir den Cap der Eagles an, was die für Verträge da teilweise drin haben.
Ja.
Da sind die Bengals ja noch ein gutes Stück von entfernt. Aber halt gerade für ein Team, wo wir ja jedes Mal sehen, wenn so ein teurer Vertrag ansteht, wie zäh das ist und wie schwer die sich tun. Und jetzt ist Chase wahrscheinlich noch mal teurer geworden. Und Higgins müssen sie irgendwie den langfristigen Vertrag hinkriegen. Da halte ich es für ausgeschlossen, dass Hendrickson da überhaupt noch in den Planungen eine Rolle spielt. Sondern den werden sie, glaube ich, traden, bisschen Capspace damit holen, um den wahrscheinlich dann direkt in Jamar Chase-Vertrag zu packen und eben also, die Draftpicks mitnehmen.
Wenn die Bengals in dieser Offseason, es müsste ja diese Offseason sein, Hendrickson traden, sind sie doppelt und dreifach Verlierer, weil sie dann aus dieser schwachen Defense noch den mit Abstand besten Spieler rausnehmen.
Ja, ja.
Und das kriegst du nicht über den Draft aufgefangen. Keine Chance. Aber wie gesagt.
Ja, nicht kurzfristig vor allem.
Ja. Nicht kurzfristig. Langfristig, okay, kann sich entwickeln, klar. Aber wie gesagt, Trey Hendrickson wird da nicht draufschauen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt nach dem Garrett-Deal sagt, ich will der bestbezahlte Edge der Liga werden. Das wäre ein bisschen vermessen. Nee. Aber der wird nicht auf den Crosby-Vertrag schauen und sagen, ja, nee, so viel will ich ja gar nicht. Also, Trey Hendrickson wird sich an diesem Crosby-Deal orientieren und auch der ist ja schon ein riesiges Paket gewesen. Wenn du das alles vorher gemacht hättest und es wäre ja überhaupt nicht verwerflich gewesen, weil du hast ja nichts gewonnen. Gerade bei Jamar Chase hast du ja nichts gewonnen. Du wusstest vor dieser letzten Saison, dass das ein Top-Receiver ist. Da brauchtest du die letzte Saison nicht für. Diese Warterei hat dazu geführt, dass es halt unmöglich ist, deine Top-Spieler zu halten und vor allem unmöglich, dass du mit all denen in die 2026er, wenn nicht sogar 2025er Saison gehst. Und nicht nur die Warterei, eben das, was ich am Anfang auch noch meinte, du hast ja quasi in dieser Free Agency nichts gemacht, um dein Team zu stärken.
Ja, das ist korrekt. Ja, genau. Also eigene Leute gehalten. Aber
ja.
Keine externen.
Samaje Perine. Toll.
Ja.
Also nichts gegen
Perine. War auch schon mal da.
Ja, aber wie gesagt, TJ Slayton und Oren Burks, ja. That's it. That's it an externen Free Agents. Deswegen Bengals für mich hier also wirklich eine Free Agency, eine Offseason des Grauens bisher.
Ja, ich bin gespannt, wie sie es jetzt weiter angehen. Also, wie gesagt, mich würde es wundern, wenn Hendrickson. Wenn wir aus der ersten Runde des Drafts gehen und Hendrickson noch nicht getradet ist, würde es mich wundern. Ich denke, dass es sogar davor passiert, aber mal schauen. Und dann, ja, haben wir halt das leidige Thema Bengals und Vertragsverhandlungen. Und
also sag was schnell positiv für die Bengals-Fans. Sag was Positives, Adrian.
Sie haben Burrow und sie haben die beiden Receiver, theoretisch.
Praktisch sogar.
Ja, praktisch sogar. Mal gucken, ob sie beide spielen. Mal schauen.
Mhm. Und wann vor allem. Also, weil
richtig.
Jamar Chase, mit dem musst du dich ja jetzt auch erstmal einigen.
Genau.
Wer ist dein erster Verlierer?
Erster Verlierer für mich sind die 49ers. Und ich will das sehr gezielt framen. Also, die letzten 1 bis 2 Wochen haben, denke ich, klar unterstrichen, auch wo sie sich selbst sehen, nämlich in einem Übergangsjahr. Das ist kein Rebuild, das ist immer noch ein Team, das kompetitiv sein wird. Und ehrlicherweise, jeden einzelnen Move, der da jetzt so passiert ist im Vakuum, jeden einzelnen Veteran, den sie irgendwie diese Woche verloren haben oder abgegeben haben, kann ich für sich betrachtet verstehen. Weil das ist entweder Verletzungsgeschichte dabei oder ein Spieler, der jetzt älter geworden ist oder Spieler, die sehr, sehr teuer wurden. Aber wenn wir es einfach zusammen addieren, Javarius Ward, Aaron Banks, Talanoa Hufanga, Drake Greenlaw, Deebo Samuel, Javon Hargrave, Kyle Juszczyk, Leonard Floyd, das ist halt schon sehr, sehr viel Qualitätsverlust. Und das sind einige Spieler, die einfach ein wichtiger Teil dieses Runs über die letzten 3-4 Jahre waren. Dazu ein paar Depth-Spieler, eben Isaac Yiadom, Jalen Moore, Malik Collins. Die Niners werden um die 70 Millionen Dollar Dead Cap in ihren Büchern haben dieses Jahr. Das ist eine Free Agency, die ganz klar in die Richtung geht. Wir trennen uns von älteren Spielern, wir kriegen unseren Cap in Ordnung und wir denken jetzt eher in einem 2 bis 3 Jahre Fenster. Und ich glaube, das ist strategisch schlüssig, das ist nachvollziehbar. Problem dabei ist eben, vielleicht ist die Prime von Nick Bosa, von Fred Warner, von George Kittle, von Trent Williams, von McCaffrey sicher vorbei, wenn das Team dann wieder in 2 Jahren vielleicht ein anderes Gesicht hat. Und man sieht jetzt eben die Effekte der Drafts, die wir auch sehr kritisiert haben bei den Niners. 22, 23, ja, das waren einfach Draftklassen, die sehr, sehr wenig Qualität mitgebracht haben. Ich meine, der 21er Draft, den würde ich nochmal positiver sehen, auch wenn es da natürlich die Trey Lance-Geschichte gab. Aber da haben sie Hufanga, Moore, Banks, jetzt, das sind 3 Spieler, die halt jetzt als Free Agents gingen, die ja woanders bezahlt wurden. Lenoir haben sie von dem Draft noch und den haben sie auch bezahlt. Also den Draft würde ich da ein bisschen ausklammern. 22 ist halt Purdy und das war's. Und 23 wird Jair Brown starten auf Safety und das war's wahrscheinlich. Das waren einfach Drafts, in denen sie Running Backs overdraftet haben, den Kicker Top 100 gepickt haben, einen Tight End Reach in der 3. Runde hatten. Mhm. All das, während sie massig Draftkapital für Trey Lance rausgeballert haben, den McCaffrey Trade gemacht haben. Und jetzt sind hier die Rechnungen einfach fällig. Und das sind die Dinge, über die wir dann manchmal sprechen, wenn solche Moves passieren und die vielleicht auch manchmal initial nicht gut altern. Also gerade McCaffrey war natürlich ein herausragender Spieler in dieser Offense, aber stand heute für 1,5 Jahre. Und gerade, glaube ich, wenn man solche Moves macht, wie McCaffrey und den Lance Trade, dann muss man schauen, wie man das strategisch auch wieder auffängt mit seinem Vorgehen im Draft. Und das haben die Niners in meinen Augen fast gar nicht gemacht. Und dann kommt man eben an diesen Punkt. Spieler werden alt, der Kader wird teuer. Manche Moves musst du machen, dann manche Moves willst du auch machen, weil du einfach merkst, wir müssen einen gewissen Umbruch einleiten. Deswegen nochmal, die Moves einzeln für sich betrachtet, finde ich nachvollziehbar. Die Strategie, 2025 als ein Übergangsjahr zu sehen, finde ich nachvollziehbar. Aber sie machen halt jetzt einen klaren Schritt zurück erstmal, während sie eben immer noch ein paar Superstars haben, die wahrscheinlich in die letzten, weiß nicht, 1, 2 Jahre ihrer Prime gehen. Und der Quarterback wird ja dann erst teuer. Das kommt ja capmäßig dann erst noch später. Deswegen die Niners für mich nicht unbedingt wegen dem, was sie gezielt gemacht haben, aber wegen dem, was diese Offseason jetzt ist für diese Franchise-Verlierer.
Ja, und ich meine, du hast jetzt vor allem aufs Big Picture geschaut, aber mal ganz,
genau, ja,
mal ganz gegenwärtig rational betrachtet, das ist halt ein Team, das 8 Spieler verloren hat, glaube ich, wo mehrere Starter halt dabei waren, die jetzt aber auch nicht wirklich qualitativ ähnlich ersetzt wurden. Sie haben auch einige Spieler geholt, aber halt wirklich, ja, günstige Alternativen.
Ja.
Dieser Kader ist schlechter geworden. Ich glaube, da widerspricht auch niemand. Und damit gehörst du natürlich, aus welchen Gründen auch immer, wenn der Kader sich erstmal verschlechtert, gehörst du schon einfach faktisch für mich schon eher auf die Verliererseite. Ob das jetzt im Big Picture oder sagen wir nicht Big Picture, sondern in der Zukunft vielleicht notwendig ist und auch Sinn macht, ist ja was ganz anderes. Jetzt mal ganz aktuell betrachtet, kann man nicht behaupten, dass die 49ers besser geworden sind. Deebo Samuel
und wir wissen
noch
ja nicht,
dazu noch.
Also. Genau, wir wissen ja nicht, was mit Ayuk noch passiert. Stimmt. Also da gab es jetzt diese Berichte, dass sie diesen Deal intern ja wohl sehr, sehr bereuen. Jetzt ist die Frage, ob sie nach diesem Kreuzbandriss überhaupt irgendwelchen Value für ihn bekommen würden oder ob sie ihn allein aus dem Grund dann eher behalten. Aber auch da ist ja noch so das Thema, selbst nach dem Deebo-Trade, dass sie vielleicht, wenn irgendein Team Interesse hat und ein bisschen preislich was bezahlt, dass Ayuk auch noch getradet werden könnte, was auch eben in diese Offseason irgendwie passen würde, auch wenn Ayuk natürlich ein junger Spieler noch ist und wenn fit und wenn motiviert, an sich ja schon ein Impact-Spieler auf einer wichtigen Position.
So, mein Verlierer Nummer 2 ist auch nicht das Team selber. Auch hier muss man ein bisschen genauer draufschauen, weil das Team ist nicht schlechter geworden. Die Green Bay Packers sind jetzt nicht schlechter. Das ist kein grundsätzlicher Verlierer dieser Free Agency. Für mich sind die Titelambitionen der Packers so ein bisschen die Verlierer dieser Free Agency. Man hat, was so reine Free Agents angeht, man hat Cornerback Eric Stokes quasi mit Nate Hobbs ersetzt. Man hat sehr viel Geld in Aaron Banks investiert, den Guard. Also Stand jetzt ist man wahrscheinlich sogar punktuell besser geworden. Mhm. Aber wenn man halt mit bestimmten Erwartungen an etwas rangeht und diese Erwartungen überhaupt nicht erfüllt werden, dann muss man schon irgendwo von einer Enttäuschung sprechen. Und ich habe meine Erwartung an die Packers vor dieser Free Agency ganz klar geäußert. Ich habe gehofft, dass man all-in geht, dass man aggressiv ist. Wir haben über die Team-Needs gesprochen. Was brauchen die Packers am meisten? Top-Playmaker, die sie auf ein Level mit den absoluten Top-Teams heben können. Weil das Gerüst steht, das ist ein super Roster insgesamt. Es ist quasi alles da, außer Nummer 1 Playmaker in Offense und Defense. Also Playmaker in der Offense und Nummer 1 Pass Rusher sozusagen. Haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ich habe mir gewünscht, dass sie halt irgendwie aggressiv an die Sache rangehen. Am Ende muss man bilanzieren. Die Packers haben keinen Spieler wie DK Metcalf getradet. Kein Myles Garrett. Okay, ist natürlich ein bisschen fies, weil ja, da hat sich jemand eben fürs Geld und nicht für die sportliche Perspektive entschieden. Schwierig. Ja, aber nicht mal ein Josh Sweat oder Khalil Mack. Kein Davante Adams Comeback, kein T. Higgins. Auch da waren einem die Hände gebunden. Fair enough.
Kann ich ganz kurz hier einen Namen reinwerfen? Oder hast du noch Namen auf die...
Hau raus.
Das ist für mich das Trey Hendrickson-Team.
Ja, yeah, ja, yeah, aber also das kann ja also noch
sie
passieren.
Noch nicht, sie haben es noch nicht gemacht, natürlich. Also ich hatte ja meine Free-Agency-Prognose war ja, dass die Packers im Khalil Mack-Rennen sein könnten. Der kam dann nie auf den Markt, weil er ganz kurzfristig noch bei den Chargers verlängert hat. Aber Hendrickson wäre perfekt. Und er passt komplett in ihr Profil für Edge-Verteidiger. Der wäre die Eins, die sie brauchen.
Wenn die Trey Hendrickson traden und, keine Ahnung, im Mary Cooper holen, das ist vielleicht nicht die absolute Top-Lösung in der Offense, aber spielertypmäßig vielleicht auch etwas, was sie bräuchten, würde ich komplett anders darauf schauen. Aber Stand jetzt haben sie an ihrem Wide Receiver Core nichts getan. Sie haben an ihrem Pass-Rusher-Rotation nichts verändert. Und dann muss ich leider kritisch sein. Sind die Packers insgesamt ein Verlierer? Wie gesagt, nein. Haben die Packers trotzdem eine Chance, diese Saison was zu reißen und weit zu kommen? Auf jeden Fall. Wären die Chancen deutlich größer, wenn man auf einer dieser High-Value-Positionen aggressiv gewesen wäre oder auf beiden? Auch ja. Und deswegen für mich so ein bisschen kein richtiger Verlierer, sondern vielleicht eher so die Enttäuschung der Free Agency bisher.
Ja, da würde ich mitgehen. Also das war ja mein Take nach dem Playoff-Aus gegen die Eagles. Die brauchen eine 1 auf Receiver, die brauchen eine 1 im Pass-Rush. Beides haben sie nicht. Der Unterschied zu den Eagles, gerade in dem Matchup, war auch eklatant, weil die Eagles eben einfach eine viel höhere Gesamtqualität gerade in der Spitze haben. Und das ist halt, das kann tricky sein, wenn du eben ein Team hast, was schon gut ist, was die Packers ja sind. Wie kriegst du das zu sehr gut? Wie kriegst du gut zu Contender?
Genau.
Und gut zu Contender, also natürlich kannst du im Draft irgendwie zwei Monster-Treffer landen und das verändert alles. Das ist natürlich perfekt, aber das kannst du auch nicht planen. Gut zu Contender strategisch kriegst du wahrscheinlich nur mit Aggressivität auf die eine oder andere Art und Weise. Und die lassen sie halt vermissen. Und deswegen bin ich da bei dir.
Du hast auch noch zwei Verlierer auf der Uhr.
Mhm, ich habe auch zwei Verlierer noch und ich gehe jetzt auch mal auf die Spielerseite. Und für mich der erste Verlierer ist Anthony Richardson auf der Spielerseite.
Ja.
Haben wir ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen. Das fing für mich eben damit an, dass Chris Ballard ohne Notwendigkeit bei der Combine gesagt hat, er will eine echte Competition auf Quarterback haben. Und das passt, finde ich, so ein bisschen in den Vibe, in das Bild. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Colts wirklich noch an Richardson glauben. Auf mich wirkt so ein bisschen so, dass jetzt nach der ganzen Nummer, der hat sich für ein Play rausgenommen und danach wurde er gebencht, dass da schon intern so die Meinung auch in die Richtung geht, er ist vielleicht mental einfach nicht der bereit, dieser Leader zu sein, den sie sich vorstellen auf der Position. Und natürlich hat er auch sportlich bisher nicht die Entwicklung hingelegt, die man sich erhofft hat. Aber diese Ballard-Aussage mit dann dem Daniel Jones-Deal als Bestätigung quasi davon, der deutlich mehr eben ist als reines Backup-Quarterback-Money. Auch, dass sich Jones für die Colts entschieden hat, verrät uns ja was, eben nicht nur mit dem Geld, sondern dass er da eine reelle Chance sieht zu starten. Plus dann eben die Timeline natürlich von GM und Head Coach, für die 2025 sehr sicher ein Do-or-Die-Jahr ist. Und wenn Richardson überhaupt Woche 1 startet, dann lasst ihn zwei schlechte Spiele haben, dann wird er wahrscheinlich ganz schnell gebencht. Also all das drumherum deutet für mich darauf hin, dass die Chance, dass er die langfristige Quarterback-Lösung in Indianapolis ist, sehr gering ist. Plus, darf man ja auch nicht vergessen, die Colts haben zwei Starting Offensive Linemen verloren in dieser Free Agency. Mhm. Also sie haben ihren Starting Center und Will Fries, einen ihrer Starting Guards, verloren. Center haben sie einen Inhouse-Ersatz, aber sagen wir es mal, ich würde es vorsichtig so sagen, die Line ist schlechter als letztes Jahr. Das kann man, glaube ich, erstmal so festhalten. Ja, und ich verstehe jeden, der sagt, ey, wenn der sich gegen Daniel Jones nicht durchsetzen kann, dann ist er vielleicht auch einfach kein Starter. Und vielleicht stimmt es auch einfach so, aber ist nicht eine der Quarterback-Lektionen der letzten Jahre mit Gino, mit Baker Mayfield, mit Sam Darnold, dass zum einen du manchmal Geduld haben musst und zum anderen eben auch, dass verschiedene Quarterbacks verschiedene Ansätze brauchen, was Coaching angeht, was Situation angeht, was Herangehensweise angeht. Und ich denke auch, komplett, Richardson muss schneller oder muss sehr schnell jetzt reifer werden. Er muss sehr schnell verstehen, was es heißt, ein NFL-Quarterback zu sein. Aber ich denke nicht, dass die Strategie der Colts der richtige Ansatz ist, um ihm dabei zu helfen. Und ich glaube, die Offseason geht sehr klar in die Richtung, dass Richardson nicht die Quarterback-Lösung in Indianapolis sein kann.
Sowas kann sich natürlich aber sehr schnell ändern, wenn wir in die Saison gehen. Richardson ist Starter und spielt drei gute Spiele.
Dann kann sich's auch ändern, ja. Wobei selbst dann, keine Ahnung, lass sagen, er spielt drei gute Spiele und sie starten 2-1. Und dann hat er zwei schlechte Spiele und sie stehen 2-3. Dann geht's doch schon los, oder? Also dann wird's ja, doch klar. Schon in die Richtung, so, also das meine ich halt so damit.
Aber
der Spielraum ist halt sehr klein jetzt.
Ja, aber das wäre eher, also ich kann die Kritik an Ballard verstehen, aber das wäre es auch, wenn wir nach dem, was wir gesehen haben bisher von Anthony Richardson, dann so ein Szenario eintreffen würde. Das würde ja sowieso dann, egal wie sehr sich dann ein Team hinter oder vor, whatever, kommt aufs Gleiche drauf aus, vor einen Quarterback stellen würde, kommt ja trotzdem dann so eine Kritik nach all dem, was wir von Richardson bislang gesehen haben. Dann wird ja trotzdem geredet werden.
Ich würde es sogar nicht mal als Kritik an Ballard framen, tatsächlich, weil ich verstehe, warum sie das machen. Warum die Colts Verantwortlichen sagen, wir müssen im Prinzip den besten Backup in der NFL haben. Punkt 1, weil unser Quarterback verletzungsanfällig ist. Punkt 2, weil wir nicht sicher sind, ob wir einen Quarterback haben. Das kann ich nachvollziehen. Es ist mehr für mich, Richardson ist der Verlierer, eben weil für ihn die Chance, glaube ich, um sich jetzt noch als Starter in Indianapolis zu entwickeln, ist einfach sehr, sehr klein mittlerweile. Und ich glaube nicht, dass das hinhauen wird.
Ich mache meinen letzten Verlierer. Den kennt ihr alle schon. Dank Adrian Franke. Ist aber auch keine Überraschung. Also für mich führt halt kein Weg an den Seahawks vorbei. Und das liegt daran, dass es einfach, ich meine, ich brauche das auch gar nicht in die Länge ziehen. Wir haben nämlich schon ausführlicher darüber gesprochen. Es ist halt alles nicht so richtig nachvollziehbar in meinen Augen. Also mal ganz nüchtern betrachtet, ist man von einer Offense mit einem guten Trio, sagen wir mal, was Receiver angeht, plus einem überdurchschnittlichen Quarterback, aber keiner guten Interior Offensive Line, zu einer Offense geworden mit einem guten Receiver, mit einem vielleicht leicht überdurchschnittlichen Quarterback und auch nach wie vor ohne guter Interior Offensive Line gegangen. Ja. Also das war die Entwicklung, mal ganz nüchtern betrachtet. Man zahlt jetzt ein bisschen weniger auf Quarterback, als man Geno Smith hätte zahlen müssen, wahrscheinlich, okay. Man ist ein bisschen jünger geworden, aber das war's dann ja auch mit Argumenten in meinen Augen. Vor allem sorgt die Verpflichtung von Sam Darnold dafür, dass man vermutlich keinen Quarterback früh draften wird. Dafür ist er einfach zu teuer. Mhm. Sam Darnold hat in sehr guten Umständen letztes Jahr mit mehreren guten, teilweise überragenden Playmakern und einem sehr guten Playcaller gut gespielt und trotzdem wurde es hinten raus wackelig. Jetzt soll er in der Offense bestehen, wo er nichts davon hat. Also da hat er, wie gesagt, zwei gute Playmaker, wenn man die Running Backs mit einbezieht. Fragezeichen in Sachen Playcalling wissen wir noch nicht so richtig. Nicht eine Line, wo man sich sicher fühlen kann, weil, und das für mich macht die ganze Verlierergeschichte noch rund, die Seahawks haben den größten Need bisher nicht adressiert. In einer Free Agency, wo andere Teams ganz offensichtlich gemerkt haben, das sind vielleicht nicht die absoluten Top Guards, die Top Interior Offensive Linemen, wir müssen hier überbezahlen. Die Seahawks haben, obwohl sie eins der Teams sind mit dem größten Need, was das angeht, nicht einen einzigen davon geholt. Geschweige denn irgendjemand aus dem zweiten, dritten, vierten Regal. Die haben aber niemanden. Ja. Niemanden das geholt.
Ist halt, das ist es halt. Wenn wir hier jetzt heute sitzen würden und Seattle hätte, sagen wir mal, einen der Top-Tier Interior Offensive Linemen geholt und irgendwie einen aus der zweiten Gruppe,
ja,
dann würde ich die Gesamtmoves immer noch nicht gutheißen, aber ich könnte die Vision sehen. Und vor allem, weil John Schneider Ende Februar, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, Ende Februar hat er noch drüber gesprochen, dass sie wahrscheinlich, ja, wir werden wahrscheinlich überbezahlen auf der Guard-Position, weil man muss da überbezahlen. Das hat er gesagt.
Ja.
So, das haben sie bei Will Fries nicht gemacht, das haben sie bei Aaron Banks nicht gemacht. Drew Dorman wäre ein super Fit für die Offense gewesen. Auch da haben sie es nicht gemacht. Was ist jetzt der Plan? Irgendwie Tevin Jenkins holen und hoffen, dass der fit bleibt.
Und
einen Rookie picken oder also.
Ich weiß jetzt, was vielleicht der ein oder andere Seahawks-Fan schon gerade am Tippen ist in meinen Insta-DMs. Bitte schreibt mir nicht, ja, aber sie wurden halt leider überboten. Hier waren sie mit drin, hier waren sie Gerüchten zufolge mit dabei. Ja, aber das ist ja egal, weil das Resultat ist, du hast niemanden.
Die Idee, einen schlechteren Quarterback zu holen und deinen Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver, wie auch immer, wegzutraden, ist doch gewesen, wir haben mehr Geld, um den Kader anders aufzubauen. Ja, dann musst du das halt aber auch entsprechend investieren.
Ja, haben sie nicht. Und generell haben wir ja auch schon angedeutet, also erstmal haben sie ja ewig gar nichts gemacht, außer Sam Darnold. Und jetzt dann halt mit dem Marcus Lawrence und Marques Valdes-Scantling. Und die müssen ja Starter sein. Das nochmal hinzugefügt. Also Marques Valdes-Scantling stand jetzt, ist wahrscheinlich dein Nummer 2 Wide Receiver.
Aktuell ja, also das ist so der typische, der Coach kennt ihn, also war ja in New Orleans dann letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte. Der nimmt halt, der läuft halt die vertikalen Routes in der Offense, viel Cardio, wenig Targets letztlich. Ja. Aber qualitativ natürlich wissen wir auch, was MVS ist. Und wenn der deine klare Nummer 3 ist, dann ist es okay. Wenn du eine gute 1 hast oder solide 2 und der ist deine 3, meinetwegen. Aber im Moment haben sie halt JSN und dann viele Fragezeichen dahinter.
Was glaubst du, wie viele Nachrichten du bekommst, die dir erklären, dass Sprints kein Cardio-Training ist?
Oh Mann. Ja, fair enough.
Mach lieber den letzten Verlierer.
Ja, der wird vielleicht viel sprinten müssen in der kommenden Saison, um nicht auf dem Boden zu landen. Mein letzter Verlierer ist CJ Stroud.
Ja.
Wie viel haben wir drüber geredet, über diese Offensive Line? Texans letztes Jahr. Ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. Platz 22 in Pass-Block-Win-Rate, Platz 31 in Run-Block-Win-Rate. Wer war ihr bester Offensive Lineman in jeder Stat? Laremy Tunsil. Immer noch ein Top-10 Offensive Tackle ligaweit in Pass-Block-Win-Rate. Letztes Jahr, ja, er hatte die Strafen, weiß ich. Er hatte ein bisschen, für seine Verhältnisse ein Down-Year auf jeden Fall. Aber Down für Down immer noch einer der besten Pass-Blocker in der NFL. Und die Interior-Line war schlecht, keine Frage. ich finde es da sogar auch nachvollziehbar, dass sie Shaq Mason abgeben, dass sie Kenyon Green traden, der bisher einfach ein Bust war. Aber umso weniger Sinn ergibt ja der Tunsil-Trade, mit dem sie jetzt aus einer sowieso schon problematischen Positionsgruppe und ihrer sowieso schon größten Baustelle jetzt eine Unit machen, wo ich nicht mal weiß, wo ist der Anker? Wo ist der, um wen baust du hier was auf? Also Tytus Howard ist wahrscheinlich jetzt ihr bester Lineman von den übrigen. Und den schieben sie seit 4 Jahren zwischen Right Tackle und Left Guard hin und her. Wir kennen hier, denke ich, nach wie vor nicht die ganze Story, was Tunsil angeht. Also es muss mehr geben als nur eine etwas schwächere Saison als Grund dafür, seinen besten Offensive Lineman abzugeben. Wenn man positive Punkte sucht, sie haben den Offensive Coordinator ausgetauscht, sie haben den Offensive Line Coach ausgetauscht, das ist keine Garantie auf Besserung, aber es war zumindest offensichtlich, dass der Coaching Staff letztes Jahr nicht die Antworten hatte, die sie gebraucht haben. Insofern zumindest eine faire Chance, dass sich da was verbessert, aber qualitativ wurde die Line jetzt erstmal deutlich schlechter. Aus Nico Collins, Stephon Diggs und Tank Dell wird erstmal Nico Collins und Christian Kirk für die kommende Saison. So sehr man darauf hoffen kann, dass du vielleicht mit neuen Coaches Verbesserungen reinkriegst und sich da Dinge zum Positiven verändern. Es sind halt auch erstmal Unbekannte. Und natürlich auch ein neuer Playcaller, mit dem Stroud vielleicht erstmal auf eine Wellenlänge kommen muss. Ja, ich sehe ihn als klaren Verlierer, zumal wir nach der vergangenen Saison ja, also nach der 23er-Saison, seine Rookie-Saison, die Texans, also dieses, das war das klare All-In-Team, das war das Team, die gute Story, die investiert haben, die gesagt haben, jetzt sind wir Rookie-Vertragsfenster. Und diese Offseason wirkt eher so, als würden sie von der Idee zumindest vorerst weggehen.
Ich kann da gar nichts hinzufügen oder in die andere Richtung argumentieren. Wäre bei mir, du hast ja gesagt, wir haben ja Snake Draft gemacht, wären auch bei mir wahrscheinlich dann noch mit reingekommen oder CJ Stroud. Ich glaube, wir haben nicht, wir haben anders gedraftet, als wir jetzt die Reihenfolge hatten. Deswegen, also, bin gespannt, wie sie es angehen. Für mich kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. Damit kriegen wir vielleicht auch den Übergang hin zu anderen Punkten, die wir vielleicht nochmal ansprechen wollen. Ich glaube, also für mich nah dran am Gewinner waren die Commanders, die natürlich auch was mit den Texans zu tun haben, weil die haben Larry mit Tunsil ertradet. Wie die versucht haben, diese vielleicht in der Spitze nicht ganz hochwertige Free Agency so ein bisschen zu umdribbeln, war halt mit diesen Trades für Deebo Samuel, mit Larry Tunsil, war zum Teil nicht günstig, aber Larry Tunsil, ein riesen Upgrade für die Commanders insgesamt. Und vielleicht ohne den Javon Kinlaw-Vertrag hätten es die Commanders vielleicht wirklich mit reingeschafft, aber trotzdem eine starke Offseason und dieser Larry Tunsil-Trade, finde ich, darf nicht unter den Tisch fallen. Gerade in einer Free-Agency-Klasse, wo gerade auf Tackle ja wirklich wenig passiert ist.
Ja, die eine Kritik vielleicht bei Washington, die ich hätte, ist, kreativ geht anders. Also all die Spieler, die sie verpflichtet haben oder natürlich gehalten haben, sind direkt irgendwie mit, also haben eine direkte Connection zum GM oder zum Head Coach. Das haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen gehabt.
Ist nicht per se schlecht.
Ist nicht per se schlecht, nein, auf keinen Fall. Aber es war ja auch schon, es war schon das, was sie letztes Jahr gemacht haben, wo Dan Quinn die ganzen Cowboys-Leute mitgebracht hat. Deebo und Kinlaw haben die Connection zum GM. Genau, ja, total. Sie haben halt, das sind alles Moves, die sind in Ordnung. Tunsil reißt für mich eher raus. Ich hätte Washington nicht als Verlierer gehabt, aber ich glaube eher auf der negativen Seite, wenn Tunsil nicht passiert wäre.
Ja, weil deswegen, ich habe es ja auch nicht, es hat es nicht mit reingeschafft, aber für mich, gerade dieser Tunsil-Deal, für mich ein perfekter oder ein richtig guter Move.
Ja, total, genau, deswegen für mich ein bisschen neutrales Team, was ja auch okay ist in der Free Agency. Der Kinlaw-Deal ist halt, also den kann ich nach wie vor nicht wirklich verstehen.
Nee. Ansonsten, das waren unsere Gewinner und Verlierer. Was ich halt spannend fand, um nochmal auf die Quick Question zurückzukommen, Stichwort Impact Signings. Als ich das nochmal durchgegangen bin, war ich wirklich, also ich meine, wir wussten das, wir sind die Top Free Agents durchgegangen, aber schon krass, wie wenig Top-Qualität auf den Markt gekommen ist.
Total.
Und die meisten, sag ich mal, Impact-Deals zumindest mutmaßlichen Impact-Deals waren halt dann letztendlich Trades, wie Laremy Tunsil gerade angesprochen, Geno Smith zum Beispiel. Mhm. Aber so richtig klassische Free Agency, da sind viele teure Verträge rausgegeben worden, aber wenig, ja, wenig Top-Spieler, ja, haben das Team gewechselt.
Ja, Teams hatten viel Geld.
Ja.
Und das führt halt noch mehr dazu, dass gute Spieler einfach nicht auf den Markt kommen, sondern dass die Teams halt ihre guten Spieler bezahlen. Ich glaube, den, ja, Effekt haben wir ganz klar gesehen, diese Offseason. Wie bitte?
Außer die Bengals.
Außer die Bengals, ja.
Und wir müssen da kurz, also wir können auf die Bengals so viel rumhacken bezüglich Max Crosby, Miles Garrett, Vertragsverlängerung, blablabla. Wir sehen euch, Cowboys. Ihr kommt, wir haben euch im Auge. Ihr kommt
die Cowboys, nicht. Die Cowboys hatte ich, also wenn wir 5 Verlierer gemacht hätten, wären die Cowboys bei mir dabei gewesen. Ja. Weil ich auch die Moves, sie haben ja jetzt so ein paar Trades jetzt gemacht, die ich auch nicht so ganz verstanden, also so Low-Level-Trades, die ich nicht so ganz verstanden habe. Sie haben für wie heißt er denn? Bills Corner.
Ach so, Kaiir Elam,
genau, für Kaiir Elam getradet, der ein Riesenproblem war letztes Jahr, wenn er aufs Feld musste für die Bills. Weiß ich nicht, was die Vision da ist. Vielleicht so, ja, Draft-Pedigree und vielleicht kriegen wir ihn gefixt. Sie haben Kenneth Murray geholt, der bisher einfach auch an keinem Punkt ein guter Linebacker war. Das sind alles irgendwie komische Moves. Und dann, ja, also der Headliner für mich wäre gewesen, wenn ich sie als Verlierer aufgelistet hätte, wäre eben Micah Parsons, wird sehr, sehr teuer, weil sie halt wieder warten, wie immer, mit ihren Stars, bis sie verlängern.
Dass man da, also, dass da auch kein Learning-Effekt einsetzt.
Ja.
Weil, das war jetzt schon mehrfach bei den Cowboys so, wenn das andere Teams falsch machen. Prescott
ist nach wie vor der teuerste Quarterback in der Liga, weil genau das passiert ist.
Ja. Und dass man dann nicht sagt, okay, mit dem nächsten machen wir ein bisschen früher. Wenn andere Teams daraus nicht lernen, aus Fehlern von Teams, Stichwort Bengals, gucken auf andere und sehen vielleicht, okay, vielleicht hätten wir es früher machen sollen. Aber wenn das gleiche Team den gleichen Fehler immer wieder macht, das ist schon auch irgendwo kurios. Hast du noch irgendwelche Takeaways?
Ich habe so ein paar Punkte, die ich nicht so richtig einkategorisieren konnte. Manche sind knapp an meinen Listen jeweils gescheitert. Bei manchen war ich so ein bisschen irgendwie intriguing, aber ich kann es nicht so ganz einordnen. Ich werfe dir einfach mal ein paar hin. Für mich, die hatte ich fast als Verliererkategorie, ist Justin Herbert.
Ja, also, ja, ich hab auch über die Chargers nachgedacht, weil ich kann nicht auf der einen Seite bei den Packers das Fass aufmachen mit, ey, ihr habt einen offensichtlichen Need und ihr macht nichts, Stichwort Top-Receiver. Aber für mich ist bei den Chargers halt eben vor allem, also da geht es nur um eine Position in meinen Augen. Aber ja.
Nee, finde ich nicht. Die haben ja so viele Baustellen. Die haben ja auch
viele Baustellen.
Nee,
ich meine jetzt verglichen mit den Packers, was so diese Top-Waffe angeht. Und
ja, okay.
Da kann ich schon irgendwo dann auch verstehen, wo hättest du denn deinen Top-Receiver jetzt herbekommen? Wie gesagt, Devontae Adams hätte ich da gern gesehen. DK Metcalf weiß ich nicht, weil für mich bräuchte es da ein anderes Profil. Aber ja, hätte ich jetzt auch nicht kritisiert.
Nee, Metcalf wäre für mich perfekt gewesen. Ja? Metcalf wär exakt der Receiver gewesen, den ich da sehen will. Also,
lieber als Devontae Adams?
Für 2025 nicht. Mittelfristig natürlich schon. Weil ich finde, die brauchen einfach einen echten Ex-Receiver.
Mhm.
Also bevor er den Tag gekriegt hat, war ja so T. Higgins zu den Chargers. War ja so das, was jeder irgendwie, oder was ganz viele auch aus Chargers
hätte ich aber lieber gesehen als Metcalf. Für mich unterscheiden
ich auch,
die sich
aber
schon noch gute Stück.
Ich auch. Aber der war ja letztlich nicht zu haben.
Ja.
Und Metcalf wäre für mich eine gute Alternative gewesen. Und dann, die Chargers haben jetzt nicht auch nur furchtbare Moves gemacht oder sowas, das will ich gar nicht sagen. Also den Mac-Deal finde ich sehr gut, günstiger als gedacht. Sie haben Bozeman günstiger gehalten, ihren Center. Der Najee Harris-Deal hatten wir vorhin schon, deutlich günstiger als gedacht. Aber halt kein Upgrade für die Offensive Line, die letztes Jahr ein Problem war. Keine Waffe, also jetzt haben sie Mike Williams geholt, aber keine Waffe, die sie wirklich voranbringt. Ich meine, vielleicht passiert hier noch was. Vielleicht holen sie einen Mekhi Becton, wäre für mich der ideale Fit für diese Offense off guard. Aber ich hätte schon gedacht, dass die gerade ja auch als ein Team, das richtig viel Geld hat, die waren Top 5 in Capspace zum Start der Free Agency, dass die irgendwie mehr versuchen, auch um Herbert herum aufzubauen. Und das fehlt mir halt ehrlicherweise komplett.
Kann ich die Kritik komplett nachvollziehen, aber für mich dann auch rausgefallen, weil für mich bei der Packers-Kritik war ja vor allem so, ihr seid so nah dran, ein absolutes Top-Team zu sein. Die Chargers sind dann noch ein bisschen weiter entfernt. Und mir haben die Deals gefallen und bei den Packers gab es halt, wenn Deals, welche, die ich jetzt nicht so richtig nachvollziehen konnte.
Ich habe noch, das war so meine, mochte ich low-key Miami Dolphins. Mhm. Da ist kein Kracher dabei, deswegen low-key. Aber das war auch nie realistisch, glaube ich, bei den Cap-Möglichkeiten, wo Miami generell jetzt auch steht, im Roster-Building. James Daniels hat sich letztes Jahr in Woche 4 die Achillessehne gerissen. Das ist ein solider bis guter Starting Guard, wenn der fit ist. Das war ihr größter Move, 3 Jahre, $24 Millionen. Das ist natürlich ein Risk-Reward-Signing, aber deswegen zahlst du halt auch keine, ja, was jetzt zum Beispiel Will Fries kriegt, keine 5 Jahre und 88 oder was auch immer es war, sondern halt 3,24. Es adressiert eine riesige Baustelle. Sie haben Nick Westbrook-Ikhine geholt. Das ist eine solide Nummer 3, gibt ihnen ein bisschen Größe, die sie gebraucht haben im Receiver-Room. Und auch hier für 2 Jahre 6,5 Millionen, also ist ja fast schon ein Schnäppchen, wenn, weiß ich nicht, Tutu Atwell 1 Jahr 10 Millionen kriegt, dann ist das ja wirklich schon günstig. Melifonwu, den sie geholt haben, das ist für mich so der High-Upside-Ersatz für Javon Holland. Finde ich okay. Auch hier wieder, als ein Team, das nicht viel Geld hat, musst du bestimmte, musst hier und da ein bisschen zocken, ein bisschen auf Upside gehen, ein bisschen hoffen, dass der Spieler fit bleibt, ein bisschen hoffen, dass der Spieler sein Potenzial noch mehr entfalten kann. Das sind nicht die Moves, die jetzt irgendwie auf ESPN in den Headlines stehen oder sowas. Aber ich fand, Miami hat auf smarte Art und Weise seine Baustellen adressiert und sich ein bisschen Flexibilität für den Draft gesichert. Die können in all diesen Positionen, die könnten trotzdem in der ersten Runde einen Safety draften, die könnten trotzdem, sollten es vielleicht sogar in der ersten Runde einen Offensive Lineman draften. Aber sie haben sich ein bisschen Flexibilität und ein bisschen mehr Stabilität geholt, ohne da in der ersten und selbst fast in der zweiten Welle richtig oben mit zu shoppen.
Ja, gleichzeitig muss man sagen, da ist noch ungefähr das halbe Team vertragslos.
Ja, die werden noch einige Moves machen müssen, auf jeden Fall.
Hast du noch mehr?
Ich habe ein Team noch, das ist eins, wo ich gerne deine Meinung hören würde, weil ich selbst noch so ein bisschen, ich weiß nicht so recht.
Ich habe jetzt schon eine vorgefertigte Meinung, meinst du?
Nee, aber das ist das Perfekte, weil du siehst vielleicht bestimmte Moves anders als ich. Mhm. Es sind die Jaguars. Es ist ja manchmal schwer, ein neues Regime in der ersten Free Agency so.
Oh, da erinnerst du mich an was, ja? Ja, red mal weiter.
Siehst du? Weil wir die langfristige Vision auch einfach noch nicht so richtig greifen können. Und so geht's mir hier ein bisschen. Weil ich verstehe noch nicht ganz, was der Plan ist. Du gibst Christian Kirk ab, du entlässt Evan Ingram, dann holst du D'Ami Brown für 1 Jahr 10 Millionen, was eigentlich der nächste Gabe Davis ist. Aber sie haben Gabe Davis schon und bezahlen ihn auch ganz gut.
Der Move, den ich eigentlich noch mit reinbringen wollte, mir aber nicht notiert habe und deswegen vergessen habe. D'Ami Brown ist keine 26, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Hat Flashes gezeigt und kriegt jetzt einen Einjahresvertrag? Das hat mich überrascht. Also da hätte ich gedacht, dass da ein Team zumindest mal so 3 Jahre, dann vielleicht pro Jahr ein bisschen weniger, aber
also das waren halt aber auch nur Flashes, ne?
Es waren nur Flashes, gebe ich zu. Aber wo ist er mit 10 Millionen? Wo ist er da so?
Ist der gleiche Deal, den Tutu Atwell gekriegt hat bei den Rams.
Ja.
Was, glaube ich, passt einigermaßen.
Ja, McCollins kriegt weniger, hat aber auch einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ja, also ich kann deine Verwunderung verstehen, weil also so ein Jahresvertrag für einen nicht 26-jährigen Wide Receiver mit Potenzial.
Dessen Rolle sie eigentlich schon besetzt haben.
Genau, also zeigt mir ja eher, man will jetzt eher nochmal quasi übergangsmäßig was machen.
Ja, irgendwie schon, genau. Und dann die O-Line-Moves.
Ja.
Patrick McCurry, 3 Jahre, fast 40 Millionen. Ersetzt Brandon Scherf. Sind wir sicher, dass das ein Upgrade ist? Robert Hainsey als Center ist okay. Ich meine, sie können nichts dafür, dass Mitch Morse seine Karriere beendet. Aber Hainsey, das beste Argument für mich ist, er kennt halt Liam Cohen's Offense. Aber auch hier besser wurden sie da nicht. Dann Jordan Lewis defensiv, 3 Jahre 30 Millionen für einen bald 30-jährigen Corner. Weiß ich auch nicht. Also das ist so ein Team. Ich will hier kein Urteil irgendwie schon machen. Man merkt es, glaube ich. Ich kann es nicht so richtig greifen. Der Draft wird hier uns deutlich mehr verraten. Es ist ein neues Regime. Müssen ihm Zeit geben. Aber die Moves, die sie gemacht haben und wie das Team jetzt verändert wurde in dieser ersten Woche, weiß ich nicht. Irgendwie komme ich damit, ich werde damit nicht so richtig warm.
Duval.
Das habe ich fast wieder vergessen.
Ich glaube, das ist das Problem hier.
Duval.
Ja, vielleicht wissen sie selber noch nicht so richtig, in welche Richtung es gehen soll. Aber weil das sind halt auch viele solche Moves, wo du sagst, ja, mal schauen, ne?
Ja, eben, und es ist so ein.
Das sind ja weder irgendwie Ultra-Schnapper, das sind keine Top-Tier-Spieler.
Genau. Es ist irgendwie so halbgar. Ja. Und so Cap-mäßig verstehe ich das, wenn du sagst, wir trennen uns von Christian Kirk, weil letztes Vertragsjahr Cap-Nummer und so weiter.
Also für mich schreit das aber schon eben nach einer Sache. Neues Regime muss jetzt in Jahr 1 nicht direkt da die Sterne vom Himmel spielen. Die müssen jetzt noch nicht oben irgendwo angreifen, auch wenn die Division vielleicht zu gewinnen ist, offen ist, okay. Ich glaube, das ist eher so ein Ding von, okay, neuer Coaching-Staff, neues Regime, lass erstmal in diesem Jahr gucken, was wir haben, lass mal kompetitiv sein und nach der Saison entscheiden wir dann, auf welche Spieler, mit welchen Spielen wollen wir langfristig planen und können wir jetzt all in gehen, buttern wir jetzt dann, also jetzt im Sinne von nach dieser Saison, gehen wir dann richtig rein, investieren in Top-Spieler. Und jetzt ist erstmal so ein, lass uns mal ein Gerüst haben, mal gucken, what we get oder what we got vor allem. Und dann schauen wir mal weiter.
Das heißt so langfristigere, also eher so ein 2-3-Jahres-Plan.
Ja, genau. Im Endeffekt. Also ich glaube, die planen noch nicht mit diesem Jahr irgendwo anzugreifen.
Wahrscheinlich ist es das auch. Also ich finde gerade so diese beiden Pass-Catcher-Moves, Kirk kann ich nachvollziehen. Warum du dich von Evan Engram trennen musst, verstehe ich halt nicht so ganz.
Nee.
Dann lass den halt noch das eine Jahr da spielen. Du hast jetzt Brian Thomas und dann zwei Receiver für die gleiche Rolle letztlich irgendwie.
Ja. Und viel mehr ist er auch nicht.
Nee, genau. Also Receiver ist jetzt ein klarer Need auch nach wie vor für den Draft.
Ja, Tight End ja auch.
Tight End ist jetzt ein klarer Need.
Corner und da haben ist sie, nach wie sie haben schon Thema. Zwei Tight Ends übrigens geholt, ne?
Ja.
Hunter Long und Johnny Mundt.
Blocker.
Ja, vielleicht wollen sie. Ja, ich weiß auch nicht. Also Brian Thomas für Free Agency Volume Machine könnte sein.
Ja, davon kann man, glaube ich, ausgehen.
So, machen wir Schluss.
Jawohl.
Machen wir Schluss. Das waren unsere Gewinner und Verlierer der Free Agency. Noch die News, die sich angehäuft haben, abgearbeitet, noch ein paar zusätzliche Takeaways und Diskussionspunkte mit dabei gewesen. Ansonsten kann man sagen, ja, wir warten eben noch auf ein paar Sachen. Natürlich warten wir weiterhin auf Aaron Rodgers, klar. Aber auch eigentlich die meisten von denen, die du gestern angesprochen hast im Short, sind ja eigentlich alle noch auf dem Markt.
Ja, genau. Also die Guard, da gibt es natürlich auch Gründe, warum bestimmte Spieler, Tevin Jenkins, Mekhi Becton, dass Teams da vielleicht skeptischer sind und der Markt vielleicht eher ein bisschen zäher ist. Cam Robinson ist für mich noch eine spannende Personalie, Starting Left Tackle eigentlich. Mal gucken, wo der unterkommt. Hendrickson, klar, das Thema wird noch, glaube ich, präsent bleiben bis zum Draft. Aber Rodgers ist schon so der große Dominostein. Also auch wenn wir jetzt dann überlegen, was sind so die Bedeutung dieser Free Agency für den Draft, da ist Rodgers schon relativ klar die größte Personalie. Weil ja natürlich, wenn die Giants den bekommen, wahrscheinlich draften sie dann keinen Quarterback an 3. Wenn die Giants ihn nicht bekommen, wahrscheinlich müssen sie dann einen Quarterback an 3 draften.
Und dry.
Und was Pittsburgh macht, wenn sie ihn nicht kriegen, wahrscheinlich holen die dann einfach Russell Wilson zurück. Würde ich vermuten.
Bisschen unbefriedigend.
Ja.
Aber gut. So ist es manchmal in der NFL. 32 Teams kämpfen um Spieler. Da wird sich dann auch manchmal ausgestochen. Wir stechen uns jetzt auch aus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.